Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Welle Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und an diesem österlichen Montag, auch Ostermontag genannt natürlich dann, begrüße ich ganz, ganz herzlich im schönen München, in der bajuwarischen Hauptstadt. Lieber Thomas, Grüße.
Grüß ja, schönen guten Abend nach Köln, Christian.
Ja, so, nachdem wir jetzt alle, was soll ich sagen, alle versteckten Süßigkeiten gefunden haben, alle, was macht man zu Ostern noch, außer Eier verstecken und Eier sich beschenken? Osterfeuer gelöscht? Können wir eine Sendung aufnehmen, haben wir uns gedacht. Nutzen wir den freien Tag doch mal.
Bietet sich an.
Ja, schönstes Wetter bei euch, hier so mittelgut. Ja, warst du eigentlich, warst du Fahrradfahren am Wochenende?
Einfach mal so zu Ja, zweimal auch tatsächlich.
Ach, du Schande, zweimal. Direkt zweimal, jetzt übertreibst du aber.
Nee, also das Wetter war ja wunderschön und wenn dann noch die Beine künftig mitspielen, wird's noch besser.
Ja, das, also wenn man es mal realistisch und von uns einordnet, grundsätzlich bist du ja von uns beiden der deutlich stärkere Fahrer.
Das sagst du.
Ja, sage ich, weil ich das weiß und ohne Diskussion. Es gibt nur manchmal halt bei jedem von uns Formschwankungen und es gibt halt so Tage, da bin ich halt vielleicht dann doch auf lange Sicht dann etwas, was sehe ich denn hier in deinem Strava-Profil? Ist das, wie heißt der mit den roten Kopfhörern? Ist das so ein Fußballer?
Ja.
Aha. Ah, ich komme hier mal. So, wo bist du denn gefahren? Also jetzt direkt hier mal die Überprüfung. So, Münchner Umland. Wir kommen dann gleich auch zum Wichtigen. Boah. Also ich glaube, aber den Schnitt wäre ich froh gewesen, wenn ich den gehabt hätte.
Ja, schneller als geplant.
Ja, also du bist doch noch immer noch der bessere und schnellere Fahrer als ich, als wir. Also von uns als ich. Ne, du weißt,
wird sich zeigen.
Ja, doch, da bin ich ganz sicher. Also, aber es gibt Menschen auf der Welt, die können immer noch ein ganz kleines bisschen schneller fahren als wir. Die verdienen da sogar ihr Geld mit und über die sprechen wir jetzt. Jetzt muss ich kurz mich räuspern. Na, da hätte ich jetzt. Das kommt jetzt unnötig. Und dabei ist heute natürlich das Podium, das Monument zu besprechen, was am gestrigen Ostersonntag gefahren wurde. Ergebnis von heute, wir können also heute wirklich viel einfließen lassen. Und ich dachte vorher eigentlich, ach, das wird eine kurze, schnelle Nummer. Aber dann habe ich die Liste gesehen und dachte, ach du Schande, so lange haben wir nicht mehr, also das ist doch mehr, als ich dachte. Und eigentlich war mein Vorgedanke auch so, wir haben gar nicht mehr so lange, es ist gar nicht so lange her. Aber nun gut, einer muss ja machen, ne? Und deswegen legen wir auch direkt einfach los mit dem Rennen in Spanien, was heute gelaufen ist und wo man aus deutscher Sicht wahrscheinlich sich, ich sag mal, dann doch gerne hin orientiert hat, um zu gucken, wie es ausgegangen ist.
Absolut, also wir sprechen über die Baskenlandrundfahrt und läutet so ein bisschen jetzt die, neben den Kopfsteinpflaster-Klassikern, den hügeligen Teil des Frühjahrs ein. Das ist traditionell sehr schwere Rundfahrt, in diesem Jahr extrem gut besetzt. Mhm. Jonas Vingegaard am Start, Remco Evenepoel, Primoz Roglic ist auch dabei, Juan Ayuso beispielsweise und eigentlich auch Tom Pidcock. Aber da kommen wir schon mal zu dem ersten großen Ereignis des Tages. Mhm. Der hat sich nämlich bei der Streckenbesichtigung des Zeitfahrens, womit es losging, ist da gestürzt und konnte dann gar nicht erst antreten.
Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Selbst so einem herausragenden Radfahrer wie Pidcock kann das auf so einer Zeitfahrmaschine durchaus mal passieren und man hat auch gesehen, bei der ersten Etappe jetzt, bei dem Einzelzeitfahren, da gab es einige Stürze, also Remco Evenepoel ist gleich in der ersten Kurve weggerutscht, hat aber gesagt, das war seine eigene Schuld. Das war wohl ein ziemlich heikler Parcours und wir wissen jetzt noch nicht genau, wie es ihm dann geht.
Ja, es war aber auch nicht nach heikel im Sinne von was nass, also nass rutschig, sondern.
Es war, ja, deswegen habe ich auch reingeschrieben, es war ein merkwürdiges Zeitfahren, weil die TV-Übertragung begann um 15.30 Uhr und man hat keinen der Favoriten mehr live gesehen, weil alle schon die frühen Startzeiten gewählt haben. Und im Prinzip dann alle schon im Ziel waren oder dass die Etappe entschieden war, bevor überhaupt die TV-Übertragung begann, weil alle haben so ein bisschen beim Wetter gepokert und darauf gesetzt, dass später am Nachmittag Regen einsetzt. Was dann auch so passiert ist, also die frühen Startzeiten waren die deutlich besseren. Es gab hinten raus noch einen Fahrer, Ethan Hayter von Ineos, der bis zur Zwischenzeit auf Augenhöhe mit Primoz Roglic war, aber dann keine Chance mehr hatte mit dem Regenschauer.
Ja, ja, okay, das ist natürlich dann immer kann der entscheidende Punkt sein. Man sieht jetzt, Pidcock hat man jetzt nirgendwo, also ich habe jetzt mal so nebenher einfach mal schnell geguckt, was genau passiert. Also wie schlimm es ist, weiß man noch nicht, ne? Also ist nur vom Krankenhaus sogar die Rede. Und das wäre jetzt auch, also wäre nicht der erste
Woche. Es gab ein Video, wie er aus dem Ineos-Bus rausgetragen wurde von einem Betreuer. Also der war bei dem auf den Schultern. Also er war jetzt nicht im liegenden Zustand, sondern einfach auf den Schultern sozusagen von diesem Ineos-Betreuer.
Ich glaube nicht, dass, also ich weiß, dass Tom Pidcock nicht besonders groß ist und ich würde mich auch wundern, wenn er besonders schwer ist, aber so ein Pidcock auf den Schultern zu treiben, halte ich dann auch nochmal für, manchmal gucken, hier gibt's doch bei Pro Cycling Stats immer so.
So 56 Kilo wiegt er, 58.
Naja, also meine Tochter mit Anfang 30 Kilo möchte ich, also nicht Anfang 30 Jahren, sondern Anfang 30 Kilo, die kann ich aber nicht so lange tragen. Gestandener Mechaniker, sag ich mal vorsichtig. Nun ja, wünschen wir ihm das Beste immer, dass er gesund wird. Ja, und am Ende des Tages dieses 10 Kilometer, also hat das erwähnt, glaube ich, 10 Kilometer Zeitfahren, kann man dann auch noch gewinnen, wenn man sich verfahren hat, wie ich lesen durfte. Also Roglic holt den Sieg für das Team Bora-Hansgrohe.
Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, auch schon im Bewegtbild. Nee. Es war relativ kurios. Es gab kurz vor dem Ziel eine Abzweigung nach links und es gab sozusagen die Streckenführung geradeaus, wo aber die ganzen Begleitautos und die Motorräder reinfahren. Mhm. Und der Primoz Roglic kommt da mit, ja, was waren das, vielleicht sogar 40 km/h oder so angeschossen und fährt halt genau am Ziel vorbei. Und man sieht halt diese fest installierte Zielkamera, wie da einfach so ein Fahrer links am Ziel vorbeifährt und 10 Sekunden später taucht er dann wieder auf aus dieser, Boxengasse und kommt da raus und fährt ins Ziel.
Also, aber das unterstreicht ja nochmal, wie viel besser er auf diesem Stück gegenüber Hayter war, der klar natürlich im Regen ist, aber wenn du sogar abbiegst und das dann irgendwie trotzdem noch schaffst, passiert ja immer mal wieder, ne? Also immer mal wieder diese lustigen Szenen, wenn da jemand irgendwie dann doch nicht die Kurve kriegt oder dieses Autos folgt.
Ja, er hat es dann auch im Interview locker genommen und gesagt, da hat er wahrscheinlich irgendwie jetzt 4-mal die Strecke inspiziert und ist jedes Mal irgendwie da geradeaus gefahren und diesmal dachte er es halt auch und ist dann, ja,
falsch
abgebogen. Also letztlich hat ihn das wahrscheinlich 10 Sekunden oder so gekostet. Hätte er noch deutlicher gewonnen sonst.
Ja, hoffen wir mal nicht, dass das die 10 Sekunden sind, die ihm am Ende der ganzen Geschichte wehtun, weil das wäre nun wirklich dann ärgerlich, wenn es daran scheitert. Aber andererseits, hey, passiert. Was wir machen. Insgesamt 6 Etappen gibt es, wenn man so mal reinschaut. Zweite Etappe wird dann jetzt so Klassiker-Terrain, behaupte ich jetzt einfach mal. Dritte Etappe auch mit ein paar Hügeln, aber hinten raus dann wieder aus einer Hochebene relativ flach. Wird es jetzt blödsinn, wenn es nicht stimmt?
Nee, man kann es grob zusammenfassen. Also die Entscheidung wird höchstwahrscheinlich wieder am Samstag auf dieser Etappe Eiba fallen. Ja. Die ist, glaube ich, 1:1 so wie im letzten Jahr. Tendenziell ist Baskenlandrundfahrt in diesem Jahr ein bisschen leichter, habe ich so das Gefühl. Also man fährt, glaube ich, auch sogar nach Frankreich rüber, ins französische Baskenland. So morgen die Etappe startet auch in Irun. Ich muss ja immer so schmunzeln, oder bei Irun muss ich immer an Steaks denken.
An Steaks? Das klingt bei mir gar nichts.
Da wurde das vielleicht berühmteste Steak im Radsport gekauft.
Von Contador damals, oder was?
Genau.
Ja. Weil wahrscheinlich die gesamte spanische Steak-Branche gegen sich aufgebracht hat. Ja, aber du hast schon recht, ne? Also ich habe die Baskenlandrundfahrt, also wenn man sich jetzt mal, ich habe einfach nur ganz auf eine Zahl geguckt, auf die Höhenmeter. Und die sind eigentlich nur einmal bei 3000 und einmal bei 3500 bei der von dir angesprochenen Königsetappe. Aber ansonsten immer so bei, ich sag mal für so Profis entspannte 2000 Höhenmeter. Das kennt man von da schon auch. Oder aus der Vergangenheit hat man es da schon schwieriger gesehen. Da bin ich auch bei dir. Also
absolut. Ja. Und also es war jetzt für Roglic ja der erste Sieg für Bora Hansgrohe, nachdem es bei Paris-Nizza so überhaupt nicht nach Plan gelaufen ist mit Platz 10 im Gesamtklassement. Jetzt hat man schon gesehen, heute war er stark verbessert. Und ich fand auch von der ganzen Dynamik und auch, ja, sag ich mal, von der Figur des Sportlers sah das anders aus als bei Paris-Nizza. Also,
wie lange ist das jetzt her, Paris-Nizza? Das ist doch auch nur
Anfang März, also ja, ein Monat. 3 Wochen, ja. Mhm. Also für mich sah er drahtiger aus als da noch bei Paris-Nizza.
Nein, sie haben den einen Monat einfach in den Keller gesperrt mit einer Rolle.
Was weiß ich nicht, aber kann schon sein, dass er das ein oder andere Kilo vielleicht weniger hat.
Ja, ich habe ihn nur hinterher in einem Interview gesehen, da wirkte er auch auf mich, aber ne, sehr gelöst, sehr glücklich über seinen Sieg. Ne, dann, ja, sieht es natürlich immer so ein bisschen, wie soll man sagen, besser aus oder ein gut gelauter Mensch, das weiß ich halt nicht, an der
und
Stelle.
Erfreulich noch, heute auf Platz 8, Maximilian Schachmann, der jetzt schon ewig gefühlt nach seinen unterschiedlichsten Erkrankungen versucht zurückzukommen auf sein Niveau, war jetzt dann am Wochenende schon 9. bei GP Miguel Indurain und Richtung Ardennen-Klassiker ist es doch sehr hoffnungsvoll. Aber generell muss man sagen, natürlich die Mannschaft Bora Hansgrohe mit einem brutal starken Mannschaft am Start. Also ja. Roglic, Emanuel Buchmann, Jai Hindley, Bob Jungels, Maximilian Schachmann, Matteo Sobrero und Roger Adria.
Ja, die wollen sich wahrscheinlich mal so ein bisschen zusammenfahren, ne? Also im Sinne von schon Kilometer zusammen sammeln, so, weil das könnte ja dann potenziell auch Richtung Tourteam aussehen, oder?
Ja, also ich glaube nicht, dass Roger Adria dabei ist, aber der Rest könnte im Tourteam sein.
Ja.
Fehlt natürlich noch ein Fahrer wie Vlasov zum Beispiel, also wird es mit Sicherheit eine oder zwei Änderungen noch geben.
Ja, ja, aber dass man sich grundsätzlich mal ein bisschen einspielt und auch kennenlernt und miteinander umgehen lernt, das ist mit Sicherheit auch ein Ziel der ganzen Geschichte an der Stelle dann. Gut, das ist der Auftakt. Baskenlandrundfahrt. Erster Platz Primož Roglič, wird sich zeigen, was die kommende Woche bringt, was ein Evenepoel noch kann, was ein Vingegaard noch kann, was ein Pidcock jetzt nicht mehr kann, da entgegensetzen können. Also das sind noch einige. Jay Wine als Namen noch. Das sind noch einige. Ayuso, also sehr, sehr hochkarätig besetzt. Kann man immer mal wieder reingucken. Kommen wir aber zum, ist es der Höhepunkt, aber es ist bestimmt der Höhepunkt der vergangenen Radsport-Tage, zumindest wenn man so Aufmerksamkeit als Maßstab dafür nehmen möchte. Die Flandern-Rundfahrt vom gestrigen Ostersonntag. Und eigentlich müsste man dann auch schon vorweggreifen oder auf einen späteren Teil der Sendung, man kann nicht über die Flandern-Rundfahrt sprechen, ohne zumindest den E3-Preis erwähnt zu haben. Meine These.
Du meinst quer durch Flandern?
Quer durch Flandern? Ach ja, genau. E3-Preis war, das war der andere Sturz. Van Aert lag ja oft auf der Straße, genau, quer durch Flandern. Das meinte ich und dort, dort hat sich ereignet, wir können gleich, wir müssen es vor der Flandernfahrt ja kurz erwähnen, zumindest für die jetzt gar nichts mitgekriegt haben, was ich kaum vorstellen kann.
Dann können wir es vorziehen.
Wir können auch einfach nur sagen, dass Van Aert, wir machen es einfacher, Van Aert fiel aus, Punkt, das andere machen wir dann später, aber das muss man ja zumindest erwähnen.
Eben.
Und damit war Van der Poel dann einfach jetzt der haushohe Favorit, man hat sich eigentlich vorher nur noch überlegt, fährt er das als gutes Training, indem er immer mal wieder zwischendurch attackiert, Attacken übt oder. Dann kam bei uns beiden vor allen Dingen noch die Arbeitshypothese. Naja, aber es gibt jetzt andere Fahrer, wie zum Beispiel ein Nils Pollitt auch, wo man sagt, das ist die Chance ihres Lebens. Also ne, wenn ein Van Aert oder ein Mathieu van der Poel oder noch besser beide am Start sind, dann geht's immer nur um den dritten Platz. Aber wenn einer jetzt schon mal ausfällt, und Van der Poel vielleicht auch mal einen schlechten Tag erwischt hat oder einen Platten hat oder einen Defekt hat oder. Es wurde ja in dieser Woche auch schon mal bewiesen, dass man ihn schlagen kann. Einfacher wird's nicht mehr in den nächsten 2-3 Jahren wahrscheinlich, die Flandern-Rundfahrt zu gewinnen, außer alle holen sich am Tag vorher einen Brechdurchfall. Das waren so unsere beiden Überlegungen, glaube ich, ne? Also was wird draus? Und naja, am Ende war es ein bisschen aus beidem, behaupte ich mal.
Ja, wie du schon gesagt hast, für die anderen Teams war die Strategie ja so ein bisschen vorgegeben. Also man musste versuchen, möglichst früh wegzufahren von der Favoritengruppe oder vom Peloton generell, um halt nicht Van der Poel direkt mit ins Finale zu schleppen.
Ja.
Das haben dann ja auch einige probiert. Also
macht das Rennen hart, war so das Motto, ne?
Genau. Also wisst mal, diese Bike war ja mit einer Gruppe weggefahren, in der, meine ich, auch Petersen und Nils Polit auch mit drin waren. Und dann waren die schon irgendwie auf 30 Sekunden ja auch weg, aber am Falkenberg dann. Das ist so, ja, 90 Kilometer vor dem Ziel, meine ich, gewesen. Mhm. Da hat dann ja Van der Poel das selbst mit einem Gewaltakt zugefahren. Und das war auch.
Was mich, wenn ich kurz an der Stelle, was mich halt vorher, die ganzen, also so in der Phase vorher waren ja auch immer mal hier eine Gruppe, also es gab ja einmal diese große 8er, 9er Gruppe, ne, bis so 90 vor Ziel ungefähr. Und dann fuhren ja auch immer kleinere Gruppen immer mal wieder weg. Weil ich dachte halt die ganze Zeit, also entweder der ist so unfassbar selbstbewusst und sich seiner Sache sicher, dass der hinten rundherum turnt und macht und dann nochmal zwei seiner Helfer nach vorne bestimmt und fährt und so. Weil ich dachte mir, dass, also dieses Maß an Selbstbewusstsein, das der da an den Tag gelegt hat, war wirklich beeindruckend. Natürlich eben von hinten vom Ergebnis her bewertet, ne? Weil er hat es ja nun mal geschafft. Aber das fand ich schon wirklich, die Ruhe, die er auch hat. Also niemals hektisch geworden, immer entspannt geblieben, das fand ich sehr beeindruckend. Wollte ich nur an der Stelle, weil das war so die Phase innerhalb des Rennens, wo mir das so aufgefallen ist, wo ich gedacht habe, Mann, hat er die Ruhe weg.
Naja, also in dem Moment konnte er sich ja zumindest noch so auf sein Team verlassen, aber ja. Ich sage mal, wenn es da jetzt innerhalb der nächsten 10 Kilometer nicht zugefahren worden wäre, diese Lücke zu der Gruppe, dann wäre das schon echt eine bedrohliche Rennsituation gewesen. Also hat in dem Moment genau das Richtige getan, hat diese Gruppe eigenhändig neutralisiert, beziehungsweise Mats Pedersen, der ist dann ja noch weitergefahren mit Vermersch zusammen. Und ja gut, das habe ich dann nicht so ganz verstanden, weil es im Prinzip ein aussichtsloses Unterfangen der Zweiter war.
Ja, und vor allen Dingen, als Vermersch dann mitgefahren ist, er hat ja keine Führung. Also er war ja quasi als Aufpasser mit dabei, aber ich weiß jetzt nicht genau, aber im direkten Sprint hätte er, glaube ich, keine Chance gehabt. Und hinten ist dann das Team von Vermersch mit zwei Leuten auch hinterhergefahren nochmal. Also das war alles so ein bisschen so vogelwild, was da passiert ist, fand ich. Also da fehlt so ein bisschen die Struktur. Oder ich erinnere mich immer, wenn du mal über das Team UAE sprichst, wenn Primoz Roglic nicht dabei ist, in Klammern, diesmal war es nicht so, aber
Pogacar,
natürlich. Ne, dass es da immer so ein bisschen wild zugeht, war jetzt, finde ich, bei der Flandern-Rundfahrt nicht so. Aber so fand ich, war das bei
Alpecin.
War es ein bisschen so, dass man nicht so genau wusste, wer gibt jetzt hier die Linie vor und wer sagt jetzt hier, was passiert, außer dass Van der Poel einfach immer die ganze Zeit so ruhig blieb, dass man nicht dachte, der weiß genau, was er tut. Bei dem Rest war das immer, fand ich, ein bisschen.
Na gut, es gibt ja nicht umsonst die Radsportweisheit, wenn du vorne einen sitzen hast, musst du dich hinten raushalten. Also entweder ich fahre vorne und setze auf die Karte, aber dann kann ich nicht gleichzeitig hinten nachfahren, oder aber ich fahre halt vorne gar nicht und fahre halt hinten danach, um für Van der Poel zu fahren. Also so oder so wäre es halt eine Win-Win-Situation für das Team gewesen. Also für Mersch musste ja nichts machen. Und hätte dann einfach Petersen sich müde fahren lassen können. Und wenn halt, ja, die beiden vorne geblieben wären, hätte er wahrscheinlich gewonnen. Und so war es dann halt so.
Glaubst du, Vermersch hätte gewonnen im Sprint? Dann hätte Petersen nicht immer lange so schon richtig kaputt fahren müssen, ne?
Ja, klar, wenn du 90 Kilometer die ganze Zeit
das war noch weit genug, das stimmt.
am Hinterrad mitschleppst. Also ich kann mich an eine Flandern-Rundfahrt erinnern, das war, meine ich, 2011. Als man nämlich genau das mal mit Cancellara gemacht hat. Da sind 2 oder 3 Fahrer, ich glaube Nick Nuins und Chavanel waren's, irgendwie 50 Kilometer nur am Hinterrad von Cancellara mitgefahren. Der ist die ganze Zeit im Wind gefahren. Normalerweise gewinnt er ja den Sprint gegen die, hatte dann aber keine Chance mehr.
Okay. Gut, wir springen jetzt also mit Van der Poel nach vorne in die Gruppe. Alles wieder auf Null sozusagen. Außer dass jetzt an der Stelle schon um die 200 Kilometer vielleicht in den Beinen hatten, was man ja auch irgendwie immer im Hinterkopf haben muss, ne? Also ich bin gestern hier bei einer auf einer Strecke gefahren von diesem Bekleidungshersteller oder Radsport-Community Raw, die sich so als die Kölsche Flandern-Rundfahrt bezeichnet hat. Also da bin ich so, ich sag mal, 100 Kilometer im Stile der Flandern-Rundfahrt, also relativ viel hoch und runter und so weiter gefahren. Das nochmal zu machen und dann nochmal 90 Kilometer alleine im Wind hinterher zu fahren, unvorstellbar für mich, aber bei denen muss es halt so sein. Und so war es dann auch, ne? Also es hatte sich die Gruppe gebildet und die fuhr dann erstmal.
Ja, genau. Und dann ging es ja zum zweiten Mal Ude Quaremont drauf. Da waren Petersen und Vermeersch, meine ich, noch vorne. Und dann fand ich es erstaunlich, dass beim ersten Antritt von Van der Poel er schon, ja, so 50, 60 Meter weg war. Aber dann Lascano, Pitti und Wellens und Dylan Teuns die Lücke nochmal zugefahren haben. Mhm. Also dann hat sich die Gruppe ja wieder gesammelt sozusagen. Und er ist dann nicht gleich mit der ersten Attacke weggefahren. Das fand ich schon, wenn man mal die Historie von Van der Poel anguckt, ein bisschen erstaunlich. Ich hätte gedacht, naja, wenn der jetzt wirklich so gut ist, dann fährt er halt da weg am alten Quaremont und zieht die 55 Kilometer von vorne durch. Und da hat man schon gesehen, ja okay, vielleicht ist er sich dann doch nicht ganz so sicher.
Ich war auch verblüfft, aber ich dachte mir einfach, man kann es ja auch andersrum irgendwie sich anschauen, ne? Und dann sagen, okay, er sieht, er kommt jetzt relativ einfach und relativ schnell weg, wenn er möchte. Warum soll er sich jetzt die 70 Kilometer allein, so viel waren es ungefähr noch, ne? Würde ich schätzen, so ganz grob 70, 80,
55.
55? Okay, warum soll er jetzt noch 55 Kilometer alleine fahren, wenn er weiß, ich komme an die gleiche Stelle hier nochmal und ich kann hier nochmal attackieren und kann wieder wegfahren, dann brauche ich nur noch, weiß ich nicht, wie viele Kilometer es dann noch waren, deutlich weniger. Dann, weißt du, also so einfach pures Kraftsparen, dachte ich, war für mich so das Argument an der Stelle. Und ja, ich übe noch ein bisschen attackieren, weil ich mache hier ja so einen schönen, wir hatten jetzt Politas bei Instagram gesagt, ne? Ich habe mit meinen Freunden einen Fahrradausflug in Flandern gemacht. Vielleicht hat er das auch so gesehen, weil er sich so unschlagbar ist. Keine Ahnung. Naja.
Ja, hat man jetzt nichts hinterher gehört, also wie das da war, ob er gewartet hat wirklich oder ob er selbst nicht schneller fahren konnte in dem Moment. Auf jeden Fall war dann in diesem Jahr ausnahmsweise mal nicht Alter Quaremont und Paterbeck entscheidend, sondern wenig später dann der Koppenberg. Der ein bisschen, ich glaube, von einer anderen Richtung in diesem Jahr gefahren wurde.
Ja, der Einstieg war unten ein anderer, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, aus dem einfachen Grund, dass man irgendwie weniger riskanten Weg gewählt hat, damit eben weniger Stürze passieren. So habe ich das verstanden.
Ja, also ich habe es nicht jetzt nicht genau verfolgt, warum da jetzt ein bisschen anders gefahren wurde. Auf jeden Fall ändert es nichts an der Charakteristik des Koppenbergs. Es ist einfach eine schmale Hohlgasse mit, glaube ich, ein bisschen über 20% sogar auf Kopfsteinpflaster. Und da war es dann so, dass ein Fahrer von Movistar, ich glaube es war Garcia Cortina,
ja,
da als erster reingefahren ist. Und ich habe es nicht mehr genau nachvollziehen können, was dem passiert ist. Also für mich sah das so aus, als wäre der nur, wäre der ausgerutscht oder er konnte nicht mehr weiterfahren einfach. Anderswo habe ich gelesen, dass ihm die Kette runtergesprungen ist.
Das wirkte auf mich auch so, ja. Also ich glaube, dass das, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Der ist weggerutscht so ein bisschen und dabei ist ihm wahrscheinlich dann auch noch irgendein gleichem. Vielleicht war auch das Kettenproblem des Auslösers des Wegrutschens, aber ich hatte auch das Gefühl, dass er noch ein mechanisches Problem hatte. Und dann kam hinzu, was du gerade schon andeutest, ist, dass er einfach nicht mehr aufs Rad kam. Ne? Also es war einfach zu steil und zu rutschig, dass er sich wieder aufs Rad setzt. Also er hatte das mechanische Problem dann, glaube ich, gelöst, ne? Einfach irgendwie Kette wieder aufgelegt oder einen Gang irgendwie einmal geschoben und so. Funktioniert. Auf mich wirkte es so, als würde das Rad wieder funktionieren. Wollte sich dann noch draufsetzen und fahren, aber merkt einfach, ich krieg gar nicht, also ich komme nicht rum. Ne? Ich komme nicht rum und ich kriege dann den Grip vom Reifen auch nicht auf die Straße Und ja, dann hat er geschoben.
Ja, interessant. Also ist doch dann mal schön zu sehen, so als wenn man selbst auch mal Rad fährt, kennt man das Problem vielleicht, wenn es steil bergauf ist und man versucht, an einem steilen Berg wieder einzuklicken, dass es dann auch mal Profis so geht, dass die damit Probleme haben.
Ja, ja. Ja, klar. Also auch für die gilt die Physik und das ist an der Stelle einfach extrem schwierig. Aber
und im Prinzip waren es dann ja nur, also ich glaube, Van der Poel, Pedersen und Jorgensen, die den Koppenberg fahrend bewältigt haben. Mhm. Der Rest musste laufen. Also es war, habe ich so bei einem Radrennen noch nie gesehen, dass, sage ich mal, 95% des Pelotons den Berg hochläuft.
Mhm. Andererseits sagte gestern auch, glaube ich, Carsten Miegels im Publikum, sage ich schon, an vor dem Mikrofon, naja, so wie die laufen, also viel schneller fahren die anderen auch nicht. Also jetzt möchte vielleicht ein Mathieu van der Poel rausnehmen, aber der Unterschied zwischen schnell gelaufen und langsam gefahren war weniger groß, als dass man es vielleicht vermuten würde. Wobei es auch stimmt. Aber es sieht halt immer lustig aus, das muss man auch sagen.
Ja, und wir kommen später vielleicht noch dazu, beim Frauenrennen gab es dann recht kurioses Bild, also Lotte Kopecky läuft und ihre Teamkollegin Wollering fährt daneben und sagt irgendwas zu ihr.
Aha, okay. Ja, das habe ich nicht mehr sehen können. Also haben die ein Schwätzchen gehalten oder was?
Etwas ja, zugespitzt. Sah nach einem ernsten Gespräch aus. Also
oh. Von daher
kann ich schon verstehen. Aber ja, du hast schon recht. Also so viel schneller sind die jetzt nicht gefahren, als die anderen gelaufen sind. Aber nichtsdestotrotz war es ja die rennentscheidende Situation. Mhm. Und wenn man es jetzt mal zuspitzt, würde ich mal so sagen, Van der Poel hat das Rennen auch aufgrund seiner Cross-Fähigkeiten gewonnen.
Mhm. Ja, er kann.
Also der ist ja schon etliche Male da beim Koppenberg-Cross gefahren.
Ja, also man konnte es einfach sehen, der flog halt über die Pflastersteine da, also der fuhr wirklich ganz entspannt. Der hat einfach eine Radbeherrschung wie kaum ein Zweiter in dem Peloton und das hat er sich da zunutze gemacht, gar keine Frage. Ja, also da wurde auch während der Übertragung viel so nach dem Motto, man sitzt hinten auf dem Rad, um mehr Druck drauf zu bringen, vorne weniger, als ich erklärte, Jens Vogt, ja, alles schon gut, aber der Typ hat einfach eine Radbeherrschung wie kein Zweiter. Also das ist einfach in dem Sinne ein wirkliches Ausnahmetalent. Und ja, das zahlt sich dann auch aus, muss man sagen. Ne? Also bringt er auch was. Weil er konnte dann mehr oder minder entspannt da hochkurbeln und hat den Schwung dann mit rübergenommen und hat die Attacke gefahren.
Ja, zuerst sah es ja noch so aus, als könnte da Jorgensen nochmal vielleicht aufschießen. Er hatte nur so 10 Sekunden Rückstand an der Spitze des Koppenbergs.
Ja, da dachte hat ich sich aber nicht, ich dachte nicht mehr, dass da noch rankommt. Muss ich gestehen.
Ja, hat sich, ich auch nicht, um ehrlich zu sein, aber hat sich, muss man letztlich sagen, dadurch aus dem Rennen genommen durch die Aktion. Also der hat sich übernommen dabei. Mhm.
Ja. Und dann, boah, was vorbei. Ne? Dann war das Rennen gelaufen sozusagen.
Ja, interessant war es, also vorne war eigentlich, denke ich mal, 90% der Zuschauenden klar, dass jetzt der Sieger mehr oder weniger feststeht. Mhm. Interessant fand ich dann das Rennen um Platz 2 und da ging es ja dann wirklich hin und her. Also es war eine Zeit lang, waren dann manchmal Teuns und Bettiol,
ja.
Also bis kurz vor Ziel sogar, waren die zu zweit unterwegs vor einer größeren Gruppe, beziehungsweise Jorgensen war, glaube ich, auch noch dabei. Ja, und dahinter ging es halt munter hin und her.
Ja, das war, also du sagst schon richtig, ne? Also Bettiol und Teuns, das war eine ganze Zeit lang stabil, immer so 10 Sekunden vor dem, ich sag mal, Feld. Also es war ja kein richtiges Feld mehr, aber es waren so eine Ansammlung von vielleicht so 10, 11 Fahrern, die sich dann dahinter nochmal befanden. Und der Abstand wurde halt mal mehr, mal weniger. Dann wurde auch mal der Abstand von Van der Poel, der sonst stetig gestiegen war, auf fast 2 Minuten, ich glaube 1,50 oder so hatte er. Der wurde dann auf einmal auch wieder weniger, ne? Wo man sich dachte schon so, hä, was ist denn jetzt da auf einmal los? Also genießt er jetzt schon, nimmt er schon raus, spart er schon Energie für Paris-Roubaix? Das war für mich so die sinnvollste Erklärung, weil, ne, warum mit 110% fahren, wenn ihm 90% auch reichen? Für den
ja,
Sieg.
Ich glaube, ich persönlich denke, dass sie zum Ende des Rennens hin schon, wie soll ich sagen, das Benzin ziemlich zur Neige ging bei ihm.
Ja, der hat ja auch nochmal 4 oder, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, 4 oder 5 Kilometer vorm Ziel sich ein Gel reingepfiffen.
Ja.
Also wirklich sehr, sehr kurz vorher, wo ich mir auch dachte, Junge, normalerweise sagt man, glaube ich, so 10, 20 Minuten, bis die ersten Wirkungen eintreten, eine halbe Stunde, bis es komplett umgesetzt ist. Zumindest bei dem Zeugs, was unser eins draußen kaufen kann. da bist du hoffentlich aber schon umgezogen unter der Dusche, oder? Du nimmst jetzt hier schon das Recovery-Zeug. Keine Ahnung.
Naja, er hatte zwischendurch einmal, glaube ich, fast 2 Minuten Vorsprung, am Ende 1 Minute. Mhm. Also so viel länger hätte das Rennen jetzt auch nicht sein dürfen. Ist natürlich klar, auch so ein bisschen auf diesem letzten 13 Kilometern bist du als Gruppe, die hinten fährt, gegenüber einem einzelnen Fahrer immer im Vorteil, wenn du dich abwechselst. Mhm. Das ist ja das eine. Und zum anderen, ja, glaube ich wirklich, dass hinten raus bei ihm so ein bisschen auch die Körner ausgegangen sind und er deshalb, ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch nicht so ein super langes Solo eingesetzt hat, wie er es sonst schon gemacht hat.
Ja, also man kann es auch so sagen, ne? Also der am Ende des Tages ist er, das sind 270 Kilometer, ne? Also wenn er sonst sein 80 Kilometer Solo gefahren ist oder 50 Kilometer Solo oder was weiß ich was.
Das ist halt nochmal eine Besonderheit. Ja. Also bis 200 Kilometer können irgendwie ein Drittel des Feldes noch attackieren. Ab 200 Kilometern sind es vielleicht noch 20 Fahrer, ab 250 sind es vielleicht nur noch 10 Fahrer, die halt wirklich diese langen Distanzen so gut bewältigen können. Und bei Van der Poel gab's ja, da hat er ja auch eine gewisse Historie, was das angeht. Also wenn du dich 2019 an die WM erinnerst, ja, wo er da im Regen plötzlich stillstand, mehr oder weniger. Dann gab's ja auch mal diese Etappe bei Tirreno Adriatico, wo er auch 70 vor Ziel oder so schon losgefahren ist und Minuten vorne war und dann ja fast noch von Pogacar eingeholt wurde, weil er fast stillstand.
Ja, vielleicht hat er einfach gelernt, sich ein bisschen besser zu pacen. Was natürlich dann spannend wurde, war, wie du sagst, hinten das Rennen um Platz 2. Was dann ja, also Betiol und Toys wurden dann irgendwann eingeholt. Leider, ich hatte Betiol so schon ein bisschen die Daumen gedrückt, muss ich ehrlich gestehen. Als Teamfahrer von Education First. Die mit den schönen Trikots, das haben wir noch gar nicht erwähnt, ne? Die haben ja extra für jetzt nur für Flandern oder auch Paris-Roubaix, weiß ich gar nicht.
Wahrscheinlich. Ich meine nur für Flandern.
Wäre aber wäre schon ein großer Aufwand. Aber wahrscheinlich verkaufen die Trikots auch und holen so die Kohle wieder rein. Mit einem anderen Trikot gefahren sind, wie ich dir geschrieben habe, ne, finde ich eigentlich finde ich das super. Und ich finde auch, das Trikot war schön gestaltet, ne, so schwarz klassisch, also wirklich ein ganz klassisches Trikot. Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen die Sorge, weil die Bilder, die ich gesehen hatte vorher, waren alle schwarz-weiß, waren Schwarz-Weiß-Bilder. Und da hat man natürlich nicht die Farbe des Helmes erkennen können. Und ich dachte, boah, wenn das jetzt noch weiße Helme sind oder andersfarbige Helme, dann kann ich gar nicht mehr von den Tudor-Fahrern unterscheiden. Weil Tudor war gar nicht da, ne, oder?
Doch.
Ja. Sind aber nicht mal besonders aufgefallen. Aber ich war dann froh, dass sie trotzdem die rosa Helme noch dran hatten. Worauf wollte ich jetzt? Ja, genau, Betiol so ein bisschen die Daumen gedrückt mit dem schönen Trikot. Aber die wurden dann auch kurz vor Ziel gestellt. Naja, und dann kamen wir aus dem Nichts. Nee, nicht aus dem Nichts, das stimmt nicht, weil er hat ja den ganzen Tag ja vorne in der Gruppe schon mit rumgeturnt. Aber dann auf einmal war Nils Pollitt mit am Start. Und das Lustige war wirklich, dass er einer von den Fahrern oder der einzige fast, den ich vorher genannt habe, so nach dem Motto, naja, wenn nicht dann, soll ein Nils Pollitt mal die Flandern-Rundfahrt gewinnen. Dafür hat es jetzt nicht ganz gereicht, aber immerhin. Also auf Platz 4 ist er gefahren.
Mit
kleinem Bonus hinterher dann noch.
Der Gruppe blieb ja nichts anderes übrig. Also Betiol und Toins, die waren dann noch immer so 50 Meter voraus oder so auf dieser langen Zielgeraden. Und dann musste halt Michael Matthews den Sprint schon extrem früh eröffnen. Mhm. Blieb ihm gar nichts anderes übrig, wenn er die noch einholen wollte. Und dann war schon klar, also muss man generell mal sagen, UAE in dieser Verfolgergruppe mit 4 Fahrern.
Ja,
also,
und Jumbo war ja keiner mehr da, oder?
Ja.
Jumbo sind ja komplett untergegangen. Ey, den Bienen wurde der Stachel gezogen. Ich habe eben nochmal extra nachgeguckt, weil ich dachte mir, das kann ja gar nicht sein, dass ich mich verguckt habe. Aber der erste Fahrer von Team Jumbo war, glaube ich, so um die Platz 20 oder sowas, ne? Kann das sein? 202.
Zu deren Ehrenrettung muss man ja sagen,
also
der war ja noch lange in dieser Gruppe, nach dem Paterberg auch drin, in der Gruppe mit, nachher um den zweiten Platz gefahren ist, aber ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, der hatte dann ja eine Panne und dann hat man ihm erst das falsche Fahrrad gegeben.
Stimmt.
Der hat das Fahrrad von Van Baarle bekommen Und da musste der Mechaniker nochmal zurück zum Auto laufen und sein Fahrrad holen.
Was auch komisch war, weil das Rad von Bale hatte eine ganz andere Gabel vorne, ne? Aber die hatte ja so eine rote.
Ja, und das war auch viel zu groß. Also.
Ja, stimmt, das hatte ich noch gesehen. Aber nichtsdestotrotz, also zu so Phase 100 Kilometer vor Ende, da waren die ja, glaube ich, waren die zu viert oder zu fünft vorne mit in der Gruppe mit dabei. Und dass sie alle so eingehen, beziehungsweise jetzt, ne, lass mal eingehen, klingt jetzt hart, aber ne, dass das...
Ja, das ist dann letzten Endes dann doch die Qualität nicht mehr so da gewesen, wie sie mit einem Wout van Aert dann in Topform da gewesen wäre oder auch ein Van Baarle in Topform, der war ja vorher auch krank. Dann fehlte auch noch ein Tratnik beispielsweise, ein Laporte war gar nicht am Start. Also das hat man dann schon arg gemerkt, dass die sehr dezimiert waren.
Mhm.
Ja, und bei dem Sprint
genau.
Von den vier UAE-Fahrern, logisch war da schon, dass die für Pollitt fahren, weil muss man sich nichts vormachen, er ist jetzt dafür vielleicht nicht berühmt für seinen Sprint, aber der ist doch verdammt schnell im Sprint. Und Matthews früh den Sprint eröffnet und am Ende doch Dritter erstmal geworden, Michael Matthews, überraschend geschlagen von Luca Mozzato noch. Also das war absoluter Außenseiter-Tipp, sage ich mal so. Wenn den jemand aufs Podium tippt, Chapeau, sage ich mal so. Italiener 26 von Akea B&B Hotels, der sich wirklich das ganze Rennen über, war der nicht zu sehen. Also hat sich extrem schlau verhalten, sage ich mal. Immer in der richtigen Gruppe irgendwo dabei gewesen. Und dann sprinten kann er natürlich. Das zeigen auch schon seine bisherigen Resultate. Im Sprint Michael Matthews geschlagen. Pollitt hat sich erst geärgert natürlich, dass er da nur Vierter geworden ist, aber man muss, ja, es ist ein heiß diskutiertes Thema, ob man dann Michael Matthews zurücksetzen sollte. Ich bin der Meinung schon, weil du kannst halt nicht in so einem Sprint von einer Straßenseite auf die andere fahren, auch wenn es natürlich in langsamer Geschwindigkeit geschieht.
Also ich habe mich im ersten Moment gefragt, was soll das? Also weil so schlimm war es nicht. Erstmal, als ich eine Wiederholung gesehen habe, habe ich zumindest, wie soll man sagen, Verständnis für diese Haltung entwickeln können, dass man so denkt. Aber sagen wir mal so, wir haben alle, glaube ich, schon viele Sprints gesehen, die deutlich gefährlicher waren und wo kein Einspruch gekommen war oder wo sich niemand gemüßigt sah, jemanden zu bestrafen. Also ich kann verstehen, dass man das macht und es gibt auch, wie soll man sagen, gute Gründe dafür ich kann es nachvollziehen. Aber ich sag mal so, Nils Pollitt hätte sich jetzt auch nicht beschweren dürfen, wenn man den Einspruch nicht stattgegeben hätte, glaube ich. Also hätte er auch nicht gemacht, aber ich fand's schon eine harte Entscheidung.
Und Michael Mecke? Es gibt halt einen Moment, es lässt sich halt in beide Richtungen argumentieren, finde ich.
Total.
Es gibt aber natürlich für die das Zurücksetzen von Messis ein schlagkräftiges Argument. Das ist halt einfach, der fährt zwar generell gesagt in dem Sprint eine relativ gerade Linie, also sagen wir mal die letzten 50 Meter, aber davor gibt's halt ja schon einen ziemlich wilden Stänker, finde ich, nach rechts, wo er im Prinzip Pollitt und Mozzato rüberzieht gegen die Bande. Pollitt kann dann nicht mehr richtig durchstechen, Mozzato macht's dann clever, fährt innen durch auf den zweiten Platz, aber da muss er sich jetzt nicht beschweren.
Nee, ich glaube, Matthews ist ja nicht ein Fahrer, der bekannt für solche Aktionen ist, ne, oder? Also habe ich das falsch in Erinnerung? Ich habe.
Naja, also ich sage mal so.
Wenn du so anfängst, dann heißt das, dass ich da doch falsch liege.
Das Team zumindest, sage ich jetzt mal, hat natürlich mit Dylan Groenewegen in der Mannschaft eine gewisse Vorgeschichte, was so Sprints angeht.
Okay, aber Matthews als Person, also Matthews selber ist mir da noch nicht, also zumindest nicht in Erinnerung, dass ich da mal irgendwas gesehen habe, wo ich hinterher gesagt habe, oh, schwieriger Typ.
Aber auf der anderen Seite will ich mich da gar nicht von ausnehmen. Ist man natürlich dann ein bisschen durch die deutsche Brille vielleicht auch etwas parteiischer.
Kölner Brille möchte ich hier sagen.
Auf der anderen Seite fand ich es dann witzig zu lesen, in der sag ich mal, bei den englischsprachigen Leuten in den sozialen Medien war es natürlich genau andersrum, die Argumentation zu 90%. Wie kann es sein, dass der für so einen Sprint zurückgesetzt wird? Also da stand Meinung gegen Meinung einfach.
Ja, ist auch in Ordnung. Also jeder hat da ja seinen, ich will nicht sagen Favoriten oder seine persönliche Vorliebe, und das ist auch völlig okay. Das davon lebt er, das ist ja auch Teil des Radsports. Insofern finde ich das alles ganz gut. Und ja, Nils Pollitt, also was soll man sagen, also sympathischer Typ, kommt der Wechsel jetzt auch, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Teil auch, also sozusagen Ergebnis des Wechsels ist, aber er ist ja, war ja bei Paris-Roubaix ja, glaube ich, auch schon mal Dritter oder so, oder Vierter?
Zweiter, ja, also sein zweites Podium jetzt bei einem Monument, nachdem er 2019 Zweiter bei Paris-Roubaix war. Und ja, der Wechsel hat ihn wieder in die Spur gebracht, muss man schon so sagen, dass er in den letzten Jahren, ja, muss man, kann man jetzt natürlich auch nicht Bora die Schuld geben alleine, nee, aber wurde da schon so ein bisschen fast schon verhunzt. Also hatte dann in den Rennen, er war natürlich dann auch oft zurückgeworfen durch Krankheiten zum Beispiel. Ich glaube, im letzten Jahr hat er in der Woche vor Roubaix noch Fieber gehabt irgendwie und konnte dann nicht richtig fahren. Aber auf der anderen Seite musste er natürlich auch oft dann ein bisschen seine eigenen Ambitionen zurückstecken oder Bora, wenn die halt noch einen Sprinter dabei hatten.
Mhm.
Sind die für den lieber gefahren, und bei UAE jetzt eine andere Rolle. Es ist nur, sag ich mal, eine kleine Stellschraube, die man betätigt hat, und sofort funktioniert der Fahrer wieder auf dem Niveau, wie man es eigentlich sich vorstellt.
Ja, und manchmal sind das aber auch ja so, wie soll man sagen, einfach neues Umfeld, mal neue Reize, neue Motivation. Du bist auf einmal in dem Team, was den Toursieger stellt, potenziell, und das war bis letztes Jahr bei Bora ja nicht zwingend der Fall. Und man muss auch sagen, so sehr wir es beschmunzelt haben am Anfang vielleicht auch, ne, diese, vielleicht ist das auch Teil der Taktik, wir wollen auf jeden Fall die UCI-Mannschaftswertung anführen. Deswegen waren wir mit auf Platz 3, 4 und 5. Also da haben die jedenfalls für das Ziel haben sie ordentlich Punkte gesammelt. Da kann man nicht anders drüber sprechen.
Absolut, ja. Also das ist voll aufgegangen in dem Rennen. Also wie du schon sagst, Dritter Nils Pollitt, Vierter Mikkel Bjerg, Fünfter Antonio Morgado, muss man auch mal sagen. Mit 20 Jahren Fünfter bei der Flandern-Rundfahrt. Das ist schon Wahnsinn in dem Alter.
Ja, also insofern, ich weiß gar nicht, wo man die Wertung hier sieht irgendwo. Also bei Pro Cycling Stats, so nach dem Motto hier PCE, Ranking, Teams. Na, so wahrscheinlich irgendwo wird man es finden, wenn man lange genug sucht, aber auf die Schnelle ist das nicht möglich. Ja, also ein schönes Rennen. Irgendwie ein Ausgang, der jetzt nicht wirklich so richtig überraschend ist, aber in der Form, wie er zustande gekommen ist, schon unterhalten hat. So würde ich das für mich so ein bisschen abspeichern, die ganze Geschichte. Oder? Kann man das so sagen?
Bedingt durch das Wetter natürlich eine sehr ja fast schon martialische Flandern-Rundfahrt, ja, am Ende. Wenn man sieht, wie die Leute da reingekommen sind, völlig fertig. Auch durch die Witterungsbedingungen war das schon eine Austragung, die im Gedächtnis bleibt, denke ich.
Und natürlich auch etwas, was alles überschattet hat, ist, es ist nun mal so, der Sturz von Wout van Aert vorher, der seine Teilnahme unmöglich gemacht hat. Du hast noch ein bisschen was von den Damen auch geguckt. Da musst du mir, da habe ich bis auf das Ergebnis, was ich gelesen habe, gar nichts mitbekommen. Du, wenn ich den Kommentar lese, scheint es dort anders gekommen zu sein, als man es vermutet hat. Und wenn ich das Ergebnisliste mir anschaue, dann könnte man auch sagen, das ist so ein bisschen die Wiedergutmachung vom Ergebnis der Strade Bianchi. Da war doch Elisa Longo Borghini Zweite geworden und kurz im Ziel geschlagen worden von Team SD Worsch Prototype, oder?
Ja, also ich fand fast das Frauenrennen, also rein wie es um den Sieg ging, spannender als das Männerrennen mal wieder, weil ähnlich wie Strade Bianca bei den Männern war auch die Flandern-Rundfahrt bei den Männern recht schnell entschieden durch, sag ich mal, den einen Überflieger, der vorne rausgefahren ist. Und bei den Frauen ist das Feld in der Spitze dann doch noch ein bisschen ausgeglichener.
Vielleicht sollten wir umsatteln und nur noch über Frauensport hier sprechen. Weil das hören wir, sagen wir jetzt auch nicht zum ersten Mal, ne?
Nee, sagen wir nicht zum ersten Mal, und ist jetzt auch nicht das erste Rennen, wo der Kampf um den Sieg bei den Frauen spannender ist als bei den Männern. Was man natürlich dem vorweg schicken muss, sind die, sag ich mal, Stürze, die sich, ja, in der Anfangsphase gab es einen recht schweren Sturz, der sich ereignet hat, wo sich Marlin Reusser unter anderem, die dazu freigekommen ist, die hat sich den Kiefer gebrochen, acht Zähne kaputt und beide Gehörgänge gebrochen. Das sah schon echt übel aus. Also da kann man nur auf dem Wege gute Besserung wünschen. Und für das Team SD-Works ProTime war das dann schon der erste Rückschlag. Ich meine, Lotte Kopecky war dann auch nochmal in den Sturz verwickelt, die ja in den letzten beiden Jahren gewonnen hat und auch die große Favoritin war. Ja, und im Finale ging es da ja hin und her bei den Damen auch. Das war dann so, dass Lidl Trek hatte dann Sharon van Anroy vorne rausgeschickt. Und bei der letzten Überfahrt des Paterbergs war dahinter eine kleine Gruppe, unter anderem mit der späteren Siegerin Elisa Longo-Borghini und Katharina Nieviadoma, die dann nochmal rausgefahren sind aus dieser kleineren Gruppe, zu der kurz davor erst Demi Wollering, also sage mal die zweite Karte hinter Lotte Kopecky von SD-Works an dem Tag aufgeschlossen hat. Und dann gab es hinterher die Diskussion so ein bisschen in den sozialen Medien, war das jetzt richtig, von Longo-Borghini zu ihrer Teamkollegin von Android nach vorne zu fahren mit Nieviadoma noch? Ich sage hundertprozentig ja, weil die Sharon van Anroy war nur mit wenigen Sekunden vorne und ich glaube nicht, dass die das auf den letzten Kilometern alleine gegen eine ziemlich große Gruppe, die dann hinten hinter wieder kam, verteidigt hätte. Die drei, die dann vorne waren, war so eine optimale Besetzung, weil zwei Fahrerinnen von Lidl Trek und Casio Nieviadoma, die sich dann einig waren einfach und konnten dann viel mehr dieser Gruppe dahinter entgegensetzen, wo im Prinzip, ja, fand ich dann auch ein bisschen unverständlich, was heißt unverständlich, aber klar, alle gucken auf SD-Works, aber denen wurde halt komplett die Verantwortung zugeschoben. Die mussten alles selbst machen. Lotte Kopecky und Demi Wollering. Ja, und so war es dann, dass die halt vorne durchgekommen sind mit einem kleinen Vorsprung. Ja, und Elisa Longo-Borghini dann zum zweiten Mal die Flandern-Rundfahrt nach, wann hatte sie schon gewonnen? 2015, also 9 Jahre später, dann nochmal gewinnt. War eigentlich klar, also wenn die drei zusammen ankommen, dass sie da den besten Sprint hat, ist so ein bisschen das Laster von Casio Nieviadoma, dass die ja nicht so sprintstark ist und dadurch halt im Prinzip bei so einem Rennen nur alleine ankommen kann, wenn sie gewinnen will. Ja, und für das Team Lidl Trek die Strategie voll aufgegangen. In dem Sinne, bei den Männern wäre auch mehr möglich gewesen, sage ich mal. Man hat es gesehen, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, beispielsweise bei Gent Wevelgem, dass die in Bestbesetzung schon Van der Poel hätten schlagen können.
Ja, also sie haben es ja zumindest gezeigt, wie der Weg sein kann, ne? Oder wie man es, wo man ansetzen muss. Und ich glaube, das.
Auf der anderen Seite ist es natürlich so ein bisschen jetzt bei den, um auf das Damenrennen zurückzukommen. Das erste Mal, sage ich mal, dass jetzt bei so einem, ja, in längerer Zeit, dass bei einem Monument sozusagen jemand den Sieg wegschnappt oder generell mal so ein bisschen die Dominanz durchbricht. Auf der anderen Seite finde ich es dann schon kurios, wie das da jetzt da, sag ich mal, perspektivisch für das Team gerade abgeht. Also Demi Wollering wird die ja verlassen,
ja,
höchstwahrscheinlich. Und dass dann das Team selbst ein Statement veröffentlicht, wo sie halt sagen, ja, wir haben das oder wir haben das Maximale jetzt an finanziellen Aufgeboten, was wir machen können, aber die Fahrerin wird dann irgendwie wechseln. Also das habe ich so noch auch noch nicht erlebt, dass eine Mannschaft selbst eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der sie sagt, ja, wir können leider nichts machen, die Fahrerin, also mutmaßlich hat sie ja wird spekuliert, dass sie ein Angebot von UAE hat, über 1 Million pro Jahr, also wäre sie die erste Fahrerin, die so viel Geld verdient, aber dass dann ein Team da eine Pressemitteilung rausgibt, denke ich mir, ist halt nicht gerade förderlich für den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe.
Du meinst, weil die anderen jetzt sagen, ey, der bieten sie alle, der geben sie ganz diesen Freifahrtschein finanziellen und uns halt zu klein? Oder?
Nee, aber dass du halt die Fahrerin sozusagen, dadurch wird die natürlich öffentlich angezählt, sag ich mal so, ne?
So,
also weil du stellst die dann natürlich so ein bisschen an den Pranger und sagst,
geldgieriges Biest.
Hey, ja, so nach dem Motto. Also wir haben jetzt halt hier dir das und das geboten, du gehst aber trotzdem.
Unsere 800.000 haben dir nicht gereicht, ne? Ja, ich glaube, das ist halt noch mehr, das liegt nicht an den, ich glaube, das liegt überhaupt nicht an den Fahrerinnen, sondern vielleicht eher auch an den verletzten Eitelkeiten der Betreuer. Das ist halt auch irgendwie so ein bisschen, wie soll man sagen, Seifenoper, ne? Also, tut sie mir jetzt schon fast ein bisschen leid, dass sie irgendwie darunter leiden muss oder dass sie da jetzt, ja, vielleicht hast du recht, ne, dann so die Gemobbte ist.
Ja, kann ja keiner verübeln. Also wenn ich in der Situation will, würde ich wahrscheinlich auch das Geld nehmen.
Ja, also ich glaube, das wird ihn zumindest niemand zum Vorwurf machen können. Also das, ich weiß nicht, ob ich es immer machen würde, ne? Es hängt, man hat ja auch noch so ein bisschen, also so gerade beim Team UAE könnte man ja noch mit moralischen Gesichtspunkten vielleicht kommen, aber andererseits, es sind Sportler und die haben nur einen begrenzten Zeitraum, ihren Sport auszuüben. Die Frauen kriegen sogar noch mal weniger als die Männer. Also ich würde mich auch schwer tun, ihr da einen großen Vorwurf auszustrecken, dass sie da versucht, es in kleinstmöglicher Zeit möglichst viel aus dieser Zitrone-Radsport rauszupressen. Aber ich möchte auch nicht vor der Entscheidung stehen, also bin ich zu alt für, ne? Aber als junger Sportler vielleicht ein Angebot von Verein XYZ zu kriegen, wo dann aber auch problembehaftetes Umfeld ist und so weiter und so fort. Dafür ist die Summe sehr hoch. Sieht man ja im Fußball gerade, glaube ich, auch. Ne? Also wenn ich es beim Fußball schon mitkriege, dann ist es ja da wohl ein großes Thema.
Naja, auf der anderen Seite hat Nils Polit neulich auch mal ein Interview gegeben, wo er einen guten Punkt hatte, als er zu seinem Wechsel zu UAE befragt wurde. Sinngemäß sagte, ja, es gibt ja auch viele große Firmen in Deutschland, die könnten sich ja engagieren im Radsport mit einem ähnlichen Budget, das sie möglich machen könnten. Warum sollte ich jetzt nicht dahin wechseln? Also wenn das Geld da ist, könnten ja auch andere Unternehmen sich so engagieren, wie es jetzt der Staat der Vereinigten Arabischen Emirate macht.
Muss ich nochmal nachdenken über das Argument, ob ich das schlüssig finde oder nicht. Denke ich mal drüber nach. Erinnere mich beim nächsten Mal dran, dann habe ich drüber nachgedacht. Da kann ich noch nicht, irgendwas hakt bei dem Argument für mich mächtig, aber ich weiß nicht genau was, noch nicht genau was.
Ja, aber auf den Fall zurückzukommen für den Frauenradsport beziehungsweise für die Zuschauer und Zuschauerinnen ist es natürlich nur gut, wenn jetzt, sag ich mal, das ein bisschen breiter aufgefächert wird, wenn jetzt eine Fahrerin wie Demi Vollering zu einer anderen Mannschaft UAE ADQ geht, die jetzt noch nicht in der Spitze da sind, wo das Team SD Works Pro-Time ist.
Ja, definitiv. Also breiter gefächert, die sozusagen die Leistung aufsplitten, ist definitiv immer eine gute Sache. Ja, dann haben wir das große flandrische Wochenende abgesagt. Die einzige Frage, die mir jetzt zur Flandern-Rundfahrt noch bleibt, ist, wie viel Geld müsste ich dir denn geben, damit du das neue Gel der flandrischen Fremdenverkehrsministerium, das neue Energy-Gel mal ausprobierst. Weißt du, was ich meine?
Da habe ich nichts von mitbekommen.
Oh, ich habe mal was mitbekommen, was du nicht mitbekommen hast. Ganz lustig, ich denke, dass viele Hörerinnen und Hörer das auch mitbekommen haben. Ich glaube, Flandern, also ich glaube, es war der Energy-Gel, es war der Verkehrsverbund, nee, nicht Verkehrsverbund, was? Fremdenverkehrsverband von Flandern. Genau, ich werde dir gleich den Link schicken, die irgendwie so eine, also das war mehr als Gag, also es war jetzt kein 1. April-Scherz, dafür war es war vorher noch, die aber eine Kampagne gemacht haben im Sinne von hier, nimm doch jetzt bitte, also die Leute sind früher nach Flandern gekommen, um hier Rad zu fahren und hier eine gute Zeit zu haben, sich dann hier unser Essen reinzupfeifen und so weiter. Das ist alles heute nicht mehr der Fall, die geben alle nur noch Gas und so weiter und so fort. Das ist die Kampagne, die da in einem Video gemacht wurde, ein bisschen runtergebrochen. Und deswegen haben die jetzt ein Energy Gel mit der Geschmacksrichtung Flandern, das muss für Belgian Flats, Hearty Beef Stew, also ein belgischer Schweine Fleischtopf mit Pommes frites. Und den gibt's jetzt als Energiegel.
Hm. Interessant.
Interessant. Ja, ich würde ihn probieren. Ich glaube, GCN haben es gemacht, dass sie einmal das Ding in einem Restaurant, also haben sich quasi das Essen hingestellt, haben das dann das gegessen und danach das Gel reingepfiffen, wo das Gel dann halt furchtbar war. Und dann haben sie es nochmal wann anders gemacht, haben es einfach nur so gegessen und das war wohl okay. Ja, so plan jetzt sagen. Aha. Am Zentrum in der Ronde von Picketa. Also zwischen dem 2. April und 30. September kann man das im Zentrum von der Ronde von Flandern abholen. Also man kann sich quasi eins reservieren und das dann abholen in der Zeit. Mal gucken, wie weit das weg ist. Also könnte man ja mal machen. Ja, also dann gut, dann kannst du, denke ich, über die Aussage von Nils Pollitt nach und du denkst darüber nach, wie viel Geld ich dir bieten müsste, damit du das Energy-Geld da mal reinpfeifst.
Ja.
Aber bei der Hausaufgaben, bis zum nächsten Mal. Apropos Hausaufgaben. Hausaufgaben wurden auch gemacht vor der Quer durch Flandern. Hat das nicht noch einen anderen Namen gehabt? Warst du aus Flandern?
Ja, das heißt ja übersetzt Quer durch Flandern.
Ach, okay.
Flanderin.
Das wusste ich nicht.
A travers la Flandre.
Oui, oui. ja, also eigentlich ein Rennen, was jetzt so zur, gehört das auch zur ersten Kategorie? Also.
Zur World Tour, ja.
Wichtiges Rennen, aber jetzt nicht so, ne, natürlich nicht mit einem der Monumente zu vergleichen. Aber in diesem Jahr, ja, in seiner Bedeutung nochmal, zumindest einmalig definitiv zugenommen, da hier etwas passierte, was jetzt das ganze Frühjahr, vielleicht sogar den Giro, wer weiß wie lange noch alles, beeinflussen wird. Nämlich einen Massensturz. War es noch so ordentliches Stück, ne? Auch so 50 vom Ziel vielleicht? Ich weiß es gar nicht so genau.
Ja, recht weit vom Ziel noch.
Ja. Also hatte nichts mit Ziel zu tun, mit Zieleinfahrt.
Nee, kam ziemlich, sag ich mal jetzt, plötzlich. Also das war in einer Abfahrt, wo die Geschwindigkeit schon sehr hoch war. Und ja, wie gesagt, ein Gesturz mit hoher Geschwindigkeit, wo viele Fahrer betroffen waren. Also ich glaube, die halbe Mannschaft von Little Track lag da am Boden. Mhm. Jasper Stuyven, der ist dann auch ausgefallen für die Flandern-Rundfahrt komplett. Mats Pedersen ist gestürzt, was ihn dann natürlich bei der Flandern-Rundfahrt auch noch beeinträchtigt hat. Einen Alex Kirsch, der vorher auch super drauf war, von Little Track, war auch, meine ich, in den Sturz involviert. Und natürlich Wout van Aert, der sich da, ja, sag ich mal, die ärgsten Verletzungen zugezogen hat. Also Schlüsselbein gebrochen, mehrere Rippen und
Brustbein, glaube ich, auch. Das klingt auch sehr martialisch.
Ja, genau. Das aber, kam auch noch dazu.
Was ich sagen muss, aber es war kurz vorher durch Zufall fast an der gleichen Stelle auch ein Sturz, ne? Also es waren zwei so Fahrer, die waren kurz vorher auch gestürzt. Einer ähnlichen Phase oder ähnlichen Stelle. Ne? Es war halt auch so, Seitenwind muss wohl ganz relativ stark gewesen sein. Und was ich noch gelesen habe, ist, dass, ich muss mal kurz husteln, dass Wout van Aert von seinem Vordermann, ich weiß gar nicht, wer genau vor ihm gefahren ist aus seinem Team, irgendwie so zugehört.
Benot.
Wer was?
Benot.
Benot. Also nach dem Motto, hier fahr mal zu, ne? mach mal hier Druck. Der ist dann kurz aus dem Sattel gegangen, um ja zu schalten, meinetwegen, ne, anzutreten. Und in dem Moment hat sich Wout van Aert aufgehangen. Und wenn das wirklich so gelaufen ist, wie es da beschrieben wurde, dann, also jetzt von einem Anfängerfehler zu sprechen, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber dann wäre das halt, wäre das halt doof, ne?
Ja, man hat das hinterher auch in dem Interview mit Thijs Benoot gemerkt, dass er dann ein schlechtes Gewissen hatte, dass sozusagen er dann der Verursacher dieses Sturzes war, weil das natürlich dann ja fatal für die komplette Frühjahrssaison des Teams war, wenn dann Wout van Aert ausfällt. Nichtsdestotrotz hat die Mannschaft ja am Ende des Rennen auch dominiert. Kurz danach hat sich ja diese Gruppe gebildet mit Benoot, mit Matteo Jorgensen, dem späteren Sieger, dann auch, und die haben es im Finale schlau gemacht. Um es kurz zusammenzufassen, waren zu zweit vorne in der Spitzengruppe, abwechselnd angegriffen, und der zweite Angriff von Jorgensens Aster, wobei man dabei auch sagen muss, fand ich so, ja, Stefan Küng, der ist da schon im Prinzip über jedes Stöckchen gesprungen, was man ihm hingehalten hat. Also da hat er für meinen Geschmack ein bisschen viel gemacht. Also das zu oft hat er dann so ziemlich fast jede Lücke zugefahren, war es klar, dass der das nicht ewig machen kann und ein anderer dann von Wismar diese Bike mal wegfährt und gewinnt. Aber ich weiß nicht, wie dein Eindruck war. Ich fand auch schon vorher beim E3-Preis, fand ich Wout van Aert nicht so wie in den letzten Jahren. Also der war irgendwie für mich so ein bisschen groggy, also seltsam irgendwie. Also als wäre er nicht voll bei der Sache irgendwie. Weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast, aber
Ich fand beim E3-Preis, da ist da hatte ich ihn noch ein bisschen, also ich habe jetzt bei dem quer durch Flandern habe ich wirklich nur den Sturz gesehen, da habe ich nicht sonst was da gewesen ist, also wie seine sonstige Verfassung auf dem Rad war. Beim E3-Preis ist er ja auch gestürzt, ne? Nicht so ganz so schlimm wie bei durch Belgien, durch Flandern, aber auch schon an einer Stelle so in der Kurve rausgetragen, wo ich mir auch sage, das ist bei ihm noch nicht so oft passiert. Ja, irgendwie, also dieses Kurne-Brüssel-Kurne hat er ja gewonnen. Aber ansonsten ist da auch diese Saison noch nicht viel gekommen. Ich musste kurz einmal dran denken, jetzt, wo du es sagst, nicht, dass der irgendwie sich was eingefangen hat, wie jetzt, ne? Wer war das nochmal? War das nicht Cavendish, der mal lange Zeit krank auch war und sich so und nicht an seine Leistung rangekommen ist und gar nicht wusste, woran es geht? Und dann war es, glaube ich, pfeifersches Drüsenfieber oder irgendwie so.
Ja, Epstein-Barr.
Epstein-Barr, sowas in der Richtung. Also nicht, dass er sich so irgendwas auch reingeholt hat, dass er gerade nicht abrufen kann. Und vielleicht kommt diese Pause für ihn jetzt auch mal genau richtig. Also auch wenn man natürlich keinem Fahrer wünscht, dass er sich da wahrscheinlich mehrfach operieren lassen muss und sonstigen Kram machen muss. Aber vielleicht braucht er das auch mal. Ich meine, im Winter hat er jetzt nicht so viel gemacht wie sonst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese ganze Geschichte, das fand ich jetzt immer schon ein bisschen kritisch, aber sich nur auf Paris-Roubaix, also hat er ja zumindest nach außen getragen, ne? Sich nur darauf so sehr zu fokussieren und außenrum nichts anderes, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das insgesamt einen ja psychisch auch ziemlich mitnehmen kann, ne? Und da, also dieser Druck, der da auf ihm gelassen ist, vielleicht ist auch mit dem Druck nicht so sehr zurechtgekommen. Aber du hast schon recht, also es war jetzt nicht der Wout van Aert, der bei einer Tour ein Zeitfahren, eine Bergetappe und einen Sprint in 3 Tagen gewinnt.
Na, er machte nicht den Eindruck für mich, wie in seinen besten Tagen, sagen wir mal so, beim E3 noch. Kann sein, dass da noch ein bisschen Reserve war, dass er sich vorgenommen hat, noch 3-4 Prozentpunkte draufzulegen in Richtung Flandern-Rundfahrt. Aber ja, ich glaube nicht, dass er da hätte mit Van der Poel am Koppenberg mitfahren können.
Nein, das glaube ich auch definitiv nicht. Also das, und ich weiß auch nicht, also selbst wenn er jetzt nochmal eine Schippe draufgelegt hätte vom E3-Preis auf Varsdorf-Landerin und dann nochmal, ich weiß nicht, ob ich ihm, so wie er da jetzt aufgetreten ist, ne, dass, ob er da wirklich so der absolute Top-Favorit für Paris-Roubaix geworden wäre oder ist, würde ich auch nochmal so ein Fragezeichen hintersetzen. Ich meine, wir werden es nie rausfinden, wir werden es nie erfahren, aber also richtig, richtig zwingend, weiß ich nicht.
Wenn man das Ganze, ja, fast schon zynisch sieht, war Mathieu van der Poel der Gewinner von Dwarsdorf-Landerin, weil er nicht gefahren ist.
Ja, vielleicht ist das doch so. Vielleicht hat er genau in der Gruppe da auch rumgehangen und er hätte sich da selber abgeschossen. Absolut. Finde ich sehr zynischen, aber auch richtigen Gedanken. Ne? Bloß weil es zynisch ist, muss es ja nicht falsch sein. Ja, also da hat sich van Aert dann, aber vielleicht kommen wir dann im Umkehrschluss auch dazu, dass immer mehr Fahrer sich wirklich dann auch nur noch, nee, ist ja auch Schwachsinn, falscher Gedanke. Mathieu van der Poel hätte dann ja die ganzen Crossrennen, die sind ja auch wie prädestiniert dafür, sich weh zu tun. Die ist ja auch alle durchgefahren. Aber schade um van Aert, also ich hätte ihn gerne nächste Woche Sonntag gesehen. Aber hast du mal irgendwie, ich habe jetzt nach dem Sturz irgendwie so 1-2 Tage das noch ein bisschen verfolgt, gibt es da schon Prognosen? Also der Giro ist doch eigentlich jetzt damit durch, oder?
fällt wahrscheinlich aus, beziehungsweise selbst wenn er da fährt, wird er natürlich nicht in seiner Bestform am Start stehen. Also wenn, wird er den nur zum Aufbau nutzen. Auf der anderen Seite, ja, auch klingt vielleicht wieder ein bisschen zynisch, wird sich Jonas Vingegaard vielleicht ein bisschen freuen, dass dann doch Wout van Aert vielleicht im Tour de France-Team ist, was für ihn ursprünglich nicht vorgesehen war.
Ja.
Also das ist natürlich, wir haben ja schon mal drüber diskutiert, in Sachen Mannschaftsstärke rein auf dem Papier hat ja Bora Hansgrohe bei der Tour de France fast die stärkste Mannschaft und zusammen
ja, auf mit UAE
sind die besser als Wismar Liesebike, wenn halt ein Wout van Aert fehlt.
Mhm. Ja, das stimmt schon. Wobei, ob es die stärkste Mannschaft jetzt von allen ist, dann warten wir erstmal ab, wer dann da wirklich am Start steht. Das denke ich, sollten wir in der Woche vor der Tour besprechen. Aber ja, du hast schon recht, also Vingegaard kann sich eigentlich freuen, wenn er bis dahin auch, also ne, man muss jetzt auch überlegen, die Tour ist ja jetzt auch nicht so mehr so weit weg und das klang
nicht
wirklich
mal mehr 100 Tage.
Ja, und in 100 Tagen mit mehreren Rippenbrüchen, Brustbeinbruch und was war das andere, Schlüsselbein. Boah, weiß ich nicht, ob ich mir das zutrauen würde. Also jetzt sozusagen einmal für Zeitraum X komplett rausgenommen zu werden aus allem, auch wenn man wirklich in Topform ist, um dann irgendwie, sag ich mal, 40 Tage später wieder in Tourform nah rumstehen zu können. Also, ich bin gespannt, ob vielleicht machen sie es auch so, also wer war für die Vuelta vorgesehen? Vielleicht lassen sie noch die Vuelta fahren, als potenziell leichtester Einstieg in eine
Kurs doch wieder.
Ah ja, okay. Ja, da müssen die zwei sich streiten. Da müssen alle umplanen. Muss Vingegaard jetzt zum Giro, Kuss zur Tour und Karten werden neu gemischt. Ja, aber das war die Dwarsdorf-Landerin mit mehr Zeit hier in der Besprechung, als wir sie je hatten, glaube ich, aber auch mit ihrer entscheidend für die ganze Saison des ganzen Pelotons, was auch noch nicht so oft der Fall war. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Was haben wir dann? Gent, das kann ich nie aussprechen. Jedes Jahr das
Gleiche.
Ja, das Rennen da, ne? Das war, genau, ach so, das war die Geschichte. Mathieu van der Poel kann besiegt werden, ist so die Überschrift vielleicht dafür zu. Und man muss,
ja.
Und es ist ja auch keine Raketenkunst, jetzt zu beschreiben, wie.
Nee, das stimmt. Vielleicht gibt's noch so ein bisschen übergeordnetes Thema, was zu dem Rennen. Es ist im Prinzip ein Gedenkrennen. Es heißt ja auch Into Flanders Fields oder in Flanders Fields. Also es geht an etlichen Kriegsfriedhöfen vorbei, an den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges. Und es ist ja im Prinzip ja so eine Art Gedenkrennen halt und auch, denke ich, sehr wichtig, immer wieder daran zu erinnern, was damals in der Gegend passiert ist. Das ist so ein bisschen, wird einem immer erst wieder bewusst, wenn man das sieht. Flandern, Belgien ist halt nicht nur Radsport, sondern hat halt auch noch eine ganz andere Historie. Ja. Aber um auf das Sportliche zurückzukommen, du hast es richtig gesagt, die haben das an dem Tag par excellence gemacht, Lidl Trek, den Van der Poel gepiesackt, bis zum geht nicht mehr, waren mit, meine ich, drei Fahrern in dieser Gruppe, die dann da gab's ja auch so zwei Gravel-Abschnitte.
Ja.
Mit ihm rumgefahren ist.
Bisschen mehr noch sogar, oder? Hast du noch zwei?
Ich glaube, das waren nur,
ja, in der Übertragung, aber es waren vorher auch schon noch mal mehrere.
Dieses Hill 63, wo dann sich diese Gruppe, wo Van der Poel noch mal attackiert hatte und dann danach auch Jonathan Milan zurückgeholt hat. Und, ja, gut, bei der letzten,
ja,
Überfahrt des Kemmelbergs sah es ja schon fast so ein bisschen aus, als hätte Van der Poel da Mühe, überhaupt am Hinterrad von Pedersen zu bleiben.
Also ich glaube, das war schon mehr. Das waren sogar, also, aber es waren teilweise nur, okay, das sind dann immer, hier ist angegeben, wie viel? 20 Meter? Na okay, die lassen wir jetzt mal, die ja, gelten da nicht.
Pro Vordestrad, die Förnestrad, Hill 63. Und noch zwei andere.
Ja, ja. Das sind, ich hatte das nur grau gesehen und da habe ich dann gedacht, na okay, aber Entschuldigung, ich muss nochmal husten. Aber das sind ja teilweise dann wirklich nur irgendwie 30 Meter oder so. Das kann, das war jetzt mal nicht gelten. Aber auch da erhält Gravel Einzug. Ja, und da wurde dann halt immer aus dieser größeren Gruppe, mit der die unterwegs waren, haben dann halt die Lidl-Fahrer einzeln attackiert und haben somit Mathieu van der Poel gezwungen zu reagieren, mehr als einmal, mehr als zweimal, mehr als dreimal. Und das hat ihn dann über den Tag dann doch mürbe gemacht. Und das kann ja nur, das ist ja der einzige Weg, ne?
Eben. Ja, also der war dann am Schlussspurt nicht mehr antrittsstark genug, um gegen Mats Pedersen zu bestehen. Die beiden sind dann mit relativ großem Vorsprung, meine ich, die letzten 30, 40 Kilometer in Angriff genommen auf den Rest des Pelotons, wo einige Sprinter noch mit dabei waren und haben das unter sich ausgemacht. Mats Pedersen gewinnt den Sprint gegen Mathieu van der Poel.
Und man muss dazu sagen auch noch, also wenn ich das richtig erinnere, ich hoffe, ich schmeiße keine Rennen im Kopf zusammen, war es ja auch so, dass Mats Pedersen die ganz, sagen wir mal so, den letzten, die allerletzte Phase zumindest, relativ viel alleine von vorne gefahren ist. Ja, das, weil er die Not hatte, dass von hinten die anderen jetzt ja auch noch drankommen könnten, ne? Also diese große Gruppe, das waren ja auch nur 16 Sekunden Abstand. Die dann
ja, genau, also er musste viel von vorne fahren, weil natürlich Van der Poel sich dann gesagt hat oder dem Mats Pedersen vielleicht auch gesagt hat, du, in der hinteren Gruppe, da ist Jasper Philipsen, ja. Und ich fahre jetzt nicht mehr, also wenn du gewinnen willst, dann fahr von vorne, ansonsten gewinnt halt Jasper Philipsen für meine Mannschaft.
Das war halt der Druck, den Lidl Trek da noch hatte, wobei sie natürlich mit Jonathan Milan und weiß nicht, wer da noch alles drin war, da auch noch Fahrer drin hatten. Aber deswegen war das, im ersten Moment dachte ich so, hä, warum fährt, also bis ich erstmal eins und eins zusammengezählt habe, warum fährt Pedersen so sehr von vorne, bis dann klar wurde, alles klar, also deswegen hat Van der Poel da keine Aktie mehr drin, weil von hinten noch angestimmt wurde. Das war ja die gleiche Nummer. Im Prinzip was Gleiches wie, bei welchem Rennen war das nochmal, dieses Jahr, wo Nils Pollitt, wo wir auch gesagt haben, naja, warum fährt er von vorne?
Pet Newsblatt.
Genau, ne, warum fährt er von vorne? So nach dem Motto, naja, lieber den sicheren zweiten als den schlechten dritten, als irgendwie nochmal gecatcht werden. Muss ich in dem Moment auch dran denken. Ja, aber hat man eine Blaupause, ne? So macht man es einfach, wenn man genug starke Fahrer vorne hat in seinem Team. Das ist ja.
Eben, und viele von denen, die halt an dem Tag sehr gut waren. Also jetzt ein Mats Pedersen war in diesen Sturz involviert. Man hat's gesehen, der war an beiden Knien da noch bandagiert. Dann einen Alex Kirsch, der so gut war, auch in dem Rennen. Dann Jasper Stuyven, der in super Form war, komplett weg. Von daher hat das die schon sehr viel gekostet, leider. Aber man muss sagen, generell die Mannschaft Lidl Trek, da merkt man schon, dass da mehr Geld investiert wurde und man sieht dadurch Resultate.
Ja, und auch ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die auch als Mannschaft, so als stimmungsmäßig sehr gut zusammenwachsen und da irgendwie, weiß ich, hat man ein besseres Gefühl als früher bei Trek Segafredo. Ich weiß auch nicht, woran ich das genau festmachen möchte, aber irgendwie so gefühlsmäßig hat sich da, ist dann irgendwie, das kann ja, und das kann ja nicht nur gekauft sein, ne? Also das Geld macht natürlich einiges, aber so alles kann man sich ja nicht kaufen. Gehen wir zum E3-Preis noch. Also wir gehen jetzt, das merkt ihr vielleicht, so ein bisschen rückwärts auch. Wie eben schon angesprochen, E3-Preis, ach, traditionelles Rennen, war es so, dass aus einer Führungsgruppe heraus, ja, mit auch wieder Nils Pollitt, der, wie ich finde, ein ganz sensationelles Frühjahr fährt, Mathieu van der Poel einmal attackiert, war weg, ist dann, glaube ich, wieder eingeholt worden, ne, oder hat sich wieder fallen lassen. Vielleicht ist das auch bei ihm so eine neue Masche oder so eine Trainingsmethode, ne? Also, dass er das jetzt so ab und zu mal einstreut, dass er einfach so Antritte übt, keine Ahnung, wieder eingeholt worden. Dann gab es die von dir auch schon angesprochene Szene, dass Wout van Aert relativ weit hinten im Feld an einer Stelle Rechtskurve Pflastersteine wegrutscht, relativ unwürdig aufs Rad wieder draufspringt und dann dabei, also,
na, das war
sah
dann
komisch aus, ne?
Das war dann am Paterberg, wo ich dann auch so gesagt habe, oder beziehungsweise die hatte ich, glaube ich, geschrieben, ja, bei der Flandern-Rundfahrt ist es dann abgesperrt. Ja, also da konnte man noch so, auf der Grasnarbe fahren, was er dann gemacht hat, und hat sich dann, als er wieder auf dieses Kopfsteinpflaster rauffahren wollte, zwischen Grasnarbe und Pflastersteinen aufgehängt, einfach mit dem Vorderrad, was so eigentlich man von Wout van Aert noch nie gesehen hat, dass dem so ein Sturz passiert.
Und auch wie er aufgesprungen ist, bis er wieder auf dem Rad saß, ne? Das ist auch. Also, der ist schon aufs Rad ohne Sattel gesprungen und war schneller wieder im Tritt, ne? Also, das ist auch irgendwie komisch. Naja, und dann ist er wieder nach vorne gefahren, glaube ich.
Ja, genau, da ist dann zu der Gruppe wieder hingefahren, die auf der Verfolgung von Van der Poel war und hat die dann sogar am alten Quaremont nochmal abgehängt.
Ja.
Und hat sich dann alleine auf die Verfolgung von Van der Poel gemacht, war bis auf 10 Sekunden oder so dran. Also es war im Prinzip, waren es 2 Einzelzeitfahren, also das von Van der Poel und von Van Aert im Flachen gegeneinander, wo man gesehen hat, dass Van Aert der bisschen bessere Zeitfahrer ist. Er hat da aufgeholt, aber dann, als es dann wieder bergauf ging, hat Van der Poel aufgedreht und der Abstand wurde sukzessive wieder größer und Van Aert wurde ja dann am Ende sogar noch von Jasper Stuyven dann nochmal eingeholt.
Ich habe immer den Eindruck, dass der Van der Poel wirklich immer, also bei der Veranstaltung jetzt, ne, Entschuldigung, wo er immer wieder, also der Abstand dann geringer wurde, er hat irgendwie überhaupt keine Angst, mal einen Defekt, also das wirkt auf mich so ein bisschen, als wäre das alles so komplett gesteuert, ne, als würde, okay, ich gebe jetzt genau meine Wattzahlen, trete ich hier und wenn er von hinten drankommt, dann kommt er dran. Und ich weiß ja, ich habe hier noch den Berg, wo ich attackieren kann, hier noch den Berg, wo ich wieder attackieren kann. Das ist alles so sehr ruhig und ich weiß nicht, wie viel davon wirklich geplant ist oder er sagt ja auch oftmals, dass er gar nicht so viel plant, sondern dann lieber nach Instinkt fährt. Ne, aber kann mir schon vorstellen, dass er den Abstand von einem Van Aert, der von hinten rankommt, relativ häufig durchgegeben bekommt.
Absolut, ja. Also ja. Ist erstaunlich. Also kannst du dich an ein großes Rennen erinnern, wo in einem entscheidenden Moment oder generell Van der Poel mal irgendwo eine Panne hatte? Also
nee.
Wie gut das Material bei denen funktioniert.
Ja, und das ist ja jetzt nichts, was nicht auch von anderen genutzt wird.
Nee.
Der hat ja kein anderes Material als, also natürlich hat er jetzt, aber gucken wir mal, Mathieu Van der Poel, würde mich jetzt mal interessieren, wir hatten auch oft diese Reifendiskussion auf was die denn da unterwegs sind. Was haben wir? Wir haben 24, ne? Deswegen, also wir haben da letztes Mal, glaube ich, drüber gesprochen und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Der fährt auf den gleichen Vittoria-Tires, auf denen auch zum Beispiel ein Jumbo letztes Jahr gefahren ist, ne? Also ein Großteil des Pelotons wird von Vittoria ausgestattet, oder nicht? Ja doch, recht viele werden von Vittoria ausgestattet, ne? Aber der hat vielleicht auch einfach das nötige Glück. Und dieses Verlängern,
sein, ja.
Und dieses Verlängern bei Canyon, ich meine, wie du schon sagst, der hat ja nie irgendwelche großen Probleme gehabt. Warum soll er dann, das ist ja auch so eine dankbare Geste Canyon wahrscheinlich gegenüber, ne? Weil es funktioniert einfach, sein Fahrrad funktioniert und führt ihn da jedes Mal zu diesen Siegen hin. Ja, aber deswegen kann er das auch immer so entspannt und berechnet ja schon fast angehen.
Auf der anderen Seite fährt es sich natürlich dann auch leichter, sag ich mal, wenn du schon dementsprechend ein paar große Rennen in der Saison gewonnen hast.
Ja, klar. Also das ist Selbstbewusstsein ist doch mal ein anderes und wenn du nicht...
Im Prinzip war der Druck ja schon für das Team weg, nachdem Philipsen Mailand Sanremo gewonnen hat.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und das Team hat sich da schon genug bewiesen, als dass man da noch groß... Also klar, sie sollten jetzt nicht aufhören, Rad zu fahren für den Rest der Saison, aber... Es gibt wahrscheinlich Teams, die ein bisschen mehr Druck empfinden. Gut, Klassik Brügge de Panne. Da, das habe ich, glaube ich, gar nicht gesehen, muss ich gestehen. Tim Hali, Jesper Philipsen.
Ja, war ein am Ende ein Massensprint, also auch ein klassisches Eintagesrennen in Belgien, was häufig mit einem Massensprint endet. Und in diesem Jahr dann auch gewonnen von Jasper Philipsen, nachdem er schon mal an Sanremo, wie wir gesagt haben, kurze Zeit vorher für sich entscheiden konnte. Interessant natürlich bei dem Fahrer, ob der bei Alpecin de Koenig bleibt, weil sein Vertrag dann jetzt auch ausläuft, oder ob da ein anderes Team zuschlägt.
Taschen aufmacht.
Ich habe Gerüchte gehört, dass UAE, wo er ja schon mal war, wieder interessiert sein soll.
Ah, okay. Ja, aber den musst du auch irgendwo, nee, noch geht dir nicht das Geld aus, aber irgendwann wird auch diese Quelle, diese sprudelnde Quelle wahrscheinlich versiegen. Sind wir gespannt. Aber ob wir das noch erleben, who knows. Und kommen wir noch zur Nachlese, das ist sozusagen bei der letzten Folge von uns schon besprochenen Katalonien-Rundfahrt, da waren wir nun noch nicht ganz durch, wenn ich mich recht entsinne, behaupte ich
mal. Etappe 2 hatten wir besprochen.
Genau, das hätte ich jetzt auch getippt, weil Montags ist losgegangen, Dienstags haben wir aufgenommen. Da hatte Pogacar ja dann schon die erste Etappe, also die zweite Etappe gewonnen. Die erste hatte er gewonnen, also die erste Etappe, die er gewonnen hatte, war die zweite Etappe der Rundfahrt, um es jetzt grammatikalisch richtig rauszuholen. Wow, da hatte ich gedacht, das mit dem Gewinnen, das macht mir Spaß, das mache ich dann noch ein bisschen. Ne? Und hat direkt Etappe Nummer 3, war das die Königsetappe? Es war auf jeden Fall eine sehr schwere Etappe.
Ja, genau, Port Ainé, auf fast 2000 Meter hoch.
Musst du erstmal hinfahren.
Mitte März ist das schon sportlich. Mhm. Und das hat er auch wieder recht deutlich gewonnen. Aber ich meine, es war die Etappe, wo er zum Schluss dann doch auch ein bisschen Zeit eingebüßt hat, noch gegenüber Landa. Landa bei der Rundfahrt, muss man sagen, ja, vielleicht sogar in der Form seines Lebens. So doof das klingt als Zweiter, aber fand ich schon herausragend, wie der gefahren ist.
Ja, und Zweiter hinter, ich meine, das ist jetzt wie, das muss man, kann man glaube ich das auch runterbrechen, Pogacar bei den Rundfahrten, Van der Poel bei den Tagesklassikern, wenn du da Zweiter bist, dann heißt das nicht, dann bist du immer noch ein, also, ne, du bist halt Zweiter nach denen, die in einer anderen Liga fahren. Ne? Also du bist der Erste deiner Liga sozusagen, könnte man vielleicht auch sagen. Du musst mir gleich noch erklären, warum warum Vingegaard die Tour gewinnt. Das hast du noch angekündigt.
Da könnte ich eigentlich gleich einsteigen, weil
guter Zeitpunkt. Vielleicht noch Katalonien-Rundfahrt, er hat dann noch Etappe Nummer 6 gewonnen, er hat die Etappe Nummer 7 gewonnen, er hat, glaube ich, am Ende des Tages dann 1, 2, 3, 4 Etappen gewonnen von 7. Ist ein guter Schnitt. Kann man nach Hause fahren und sagen, war eine gute Woche.
Ja, und bei Etappe 6 noch bemerkenswert, dass Egan Bernal davor gefahren ist, auf Platz 3 in der Gesamtwertung. Also die beste Leistung von ihm, sage ich mal, seit seinem Giro-Sieg 2021 war es, die er gebracht hat. Das war da noch anzumerken. Und ansonsten, wie du schon gesagt hast, selbst die letzte Etappe in Barcelona, die traditionell in einem Sprint endet, also Sprint nach kleineren Gruppe, hat Pogacar noch gewonnen, wobei er da versucht hat oder UAE versucht hat, die Etappe mit Joao Almeida zu gewinnen, dass der auch was gewinnt bei der Rundfahrt. Hat nicht geklappt, dann hat Pogacar doch wieder gemacht.
Und warum glaubst du, dass ein Fahrer, der mehr als die Hälfte aller Etappen bei einer Katalonien-Rundfahrt gewinnt, nicht den Hauch einer Chance gegen Jonas Vingegaard bei der Tour de France haben wird? Etwas übertrieben.
Ja, kommen mehrere Fakten zusammen, wie du schon sagst, bei den Eintagesrennen ist es Mathieu van der Poel und vielleicht Wout van Aert, die herausragen, sage ich mal. Bei den Rundfahrten sind es Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar in den letzten Jahren. Und wenn man die beiden mal vergleicht, da hat sich für mich so ein bisschen so ein Muster rauskristallisiert. Wenn man mal guckt, wie hat Jonas Vingegaard Tadej Pogacar in den letzten Jahren besiegt bei der Tour de France? Im letzten Jahr ist es passiert, auf Etappe Nummer 17, die beziehungsweise im Zeitfahren am Tag vorher hat er ihm natürlich schon einiges abgenommen, aber so der ganz große Schlag kam auf der 17. Etappe, wo Pogacar eingebrochen ist, am Ende fast 7 Minuten waren es, glaube ich, die er verloren hat, ist passiert am Col de la Luz, ein Berg, der 2300 Meter hoch ist. Da hat Pogacar große Probleme bekommen. Mhm. Wie hat er 2022 die Tour de France gegen Vingegaard verloren? Ist passiert auf der Etappe zum Col du Granon, wo er seinen großen Einbruch hatte. Ging vorher über den Col du Galibier, 2600 Meter hoch.
Mhm.
Und auch bei der Tour de France.
Ich glaube, ich weiß, auf welches Muster du hinaus willst.
Selbst bei der Tour de France 2020, als er das noch umgebogen hat zum Schluss gegen Roglic in dem Bergzeitfahren Planche de Belfi, wenn du dich dran erinnerst, hat er auf der Etappe, da gab es eine ähnliche Etappe, die
am Tag davor?
Nee, das war, ich such's gerade, die ging auch zum Col de la Luz, Etappe 17. An dem Tag hat auch Pogacar noch Zeit auf Roglic verloren. Also will sagen, für mich ist es so eine Art Muster, dass Tadej Pogacar, sobald es in größere Höhen geht, nicht zwar vielleicht noch, wenn du das Feld der Katalonien-Rundfahrt betrachtest, der beste Fahrer ist, aber selbst da hat er selbst gesagt, dass er die Höhe gespürt hat am Port d'Ainé auf dieser, was war es, die dritte Etappe, wo er zum Schluss noch ein bisschen Zeit dann wieder eingebüßt hat von seinem Vorsprung auf Landa. Und wenn es dann gegen den Jonas Vingegaard geht, der kommt halt damit besser zurecht. Und wenn du dir das Finale von der Tour de France in diesem Jahr anguckst, da gibt's halt auch in der letzten Woche zum Beispiel die Etappe nach Isola 2000. Da geht's über den Col de la Bonette in 2800 Metern Höhe. Also, wenn ich Jonas Vingegaard und das Team Visma Lise Bike wäre, würde ich halt sagen, okay, wir geben da mal ordentlich Gas an diesem Col de la Bonette und schauen mal, ob wir dasselbe mit Pogacar machen können, wie in den letzten zwei Jahren, als wir ihn auf ähnlichen Höhen erwischt haben. Und was noch dazu kommt, was mich zu dieser These bringt, dass er die Tour de France nicht gewinnen wird, er hat halt vorher schon den Giro d'Italia in den Beinen. Und wenn dann halt noch in der dritten Woche der Tour de France Berge kommen, die über 2000 Meter hoch sind, bin ich eher auf der Seite von Jonas Vingegaard oder vielleicht sogar einem Primoz Roglic, den ich jetzt noch nicht so richtig in seiner Leistungsfähigkeit bei Bora Hansgrohe taxieren kann.
Herr Goldmann, Sätzen 1. Sehr schlüssig argumentiert, sehr schlüssig vorgetragen, alles, das klingt alles sehr gut für mich. Schlecht für Pogacar.
Kann natürlich auch genau andersrum laufen in diesem Jahr. Es ist nur eine These.
Also, ja, natürlich. Eine sehr schlüssig klingende. Was?
Die beiden fahren halt leider bis zur Tour de France nicht mehr gegeneinander, also Vingegaard und Pogacar.
Ja. Was mich halt, ich sag mal so, ich halte dich für einen dermaßen ausgewiesenen Experten, dass es von dieser Qualität kaum welche gibt. Aber, dass ein Team UAE das nicht auch schon mal irgendwo irgendeinem so aufgefallen ist, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Und ich weiß nicht, ob man daran arbeiten kann, ob sie ihn einfach jetzt noch mehr ins Höhentrainingslager schickt, als es ohnehin der Fall ist. Ob man mit ihm, ich weiß auch nicht, ob man das richtig trainieren kann. Also wahrscheinlich, du kannst eigentlich alles ja trainieren, aber wie sehr du da ein Manko, weiß ich nicht, ein physiologisches Manko vielleicht auch oder durch Training noch ausgleichen kannst oder ob er da auch an seine Grenzen irgendwann gekommen ist schon oder noch kommt oder wie auch immer. Ja, also ich glaube, das wird denen auch schon aufgefallen sein, an welchen Tagen er immer Probleme hatte gegen Jumbo. Also wenn du mir jetzt einen Tag Zeit gegeben hättest, um die Etappen miteinander zu vergleichen und anzugucken, wäre ich vielleicht auch zu dem Schluss gekommen, den du dir in einer halben Stunde überlegen, weil du einfach das Wissen schon hast, so dazu kommst.
Ich glaube, du kannst das gar nicht so sehr beeinflussen. Das ist, denke ich, viel Genetik einfach. Also ein Paradebeispiel, was mir dafür einfällt, der Chris wird es mir verzeihen, ist Valverde, der auch auf solchen Etappen oft Probleme hatte, wo es über 2000 Meter hinaus ging.
Ja, du hast immer wieder Fahrer. Und ein Bernal zum Beispiel, ne, der wird sich wahrscheinlich auf solche Tage freuen. Oder ein Quintana, die das vielleicht auch dadurch, dass sie in solchen Höhen aufgewachsen sind oder mehr gelebt haben, besser verkraften. Ja. Also es klingt alles für mich sehr schlüssig. Ich hätte ja gerne den Angriff auf drei Rundfahrten in einem Jahr gesehen. Giro, wie ist denn beim Giro mit den Höhenmetern? Da geht's nicht ganz so hoch, oder?
Ja, klar, da geht's auch hoch hinaus. Die fahren über Stift Zajoch auf einer Etappe.
Da habe ich ja schon Sauerstoffnot bekommen.
Wobei das dann natürlich am Anfang der Etappe ist, es meine ich. Also das spielt in der Etappe gar nicht mal so die große Rolle. Ich schaue gerade, welche das jetzt war. Ich meine nach dem zweiten Ruhetag. Nicht die 15, sondern hier, das ist es, die Etappe Nummer 17 ist es auch nicht. Naja, müsste ich jetzt genau nachschauen. Also, auf jeden Fall ist es da nicht so entscheidend, sag ich mal, nicht an einer
exponierten Position. Okay. Ja. Also klingt für mich alles schlüssig, aber ich denke auch, dass das etwas ist, was denen bewusst ist und dass man da einfach dann an den Tagen auch ganz bewusst da die Aufmerksamkeit drauflegen wird. Und das Argument, also wenn es bei einer Tour de France jetzt schon passiert ist, dann müsste man langsam darauf aufmerksam werden, wenn es zweimal jetzt schon passiert ist und man hat es nicht auf dem Schirm, ja, dann halte ich das auch dann für fahrlässig schon. Also, ne, das muss denen ja klar sein.
Auf Etappe Nummer 16 ist es und da kommt der Stift Sayoch nach 50 Kilometern und die Etappe ist 200 Kilometer lang. Also das wird da jetzt, sage ich mal, klar gibt es noch andere hohe Berge jetzt, sage ich mal. Also der Mortirolo ist jetzt durch eine Streckenänderung auch wieder dabei, beispielsweise. Aber vor allem ist dann auch die Konkurrenz, sage ich mal, nicht auf dem Niveau wahrscheinlich beim Giro d'Italia gegen den Tadej Pogacar, weil halt einfach der herausragende Fahrer, der andere seiner Generation, Jonas Vingegaard, nicht dabei ist.
Mhm. Ja, sind wir gespannt. Schauen wir uns an. Wie gesagt, klingt für mich jetzt alles erstmal schlüssig, aber am Ende des Tages lassen wir jetzt Arbeitshypothese so stehen. Kommt noch die Frage, die letzte entscheidende Frage, die wir an diesem heutigen Dienstag stellen müssen. Nee, Montag. Hä? Warte mal, heute ist Montag.
Montag.
Boah, ist komplett durcheinander. Wer gewinnt nächstes Wochenende Paris-Roubaix? Und daran angeschlossen natürlich direkt die erste Frage, die ich dir stellen muss, weil ich weiß, oder nein, ich würde eins meiner zwei Rennräder darauf verwetten, dass du den Wetterbericht von Paris-Roubaix mindestens schon zweimal in der letzten Woche geguckt hast, dir angeschaut hast.
Ja, also es hängt auch, denke ich, davon der Rennausgang so ein bisschen ab.
Mhm.
Wenn du also verschiedene Orte auf der Strecke von Paris-Roubaix anguckst, dann ist es eigentlich durchgehend so, dass es jetzt unter der Woche viel regnen wird und der Sonntag eine Grauzone ist. Also da kann das Pendel sowohl in die Richtung ausschlagen, dass es mit Glück, sage ich mal, trocken bleibt, aber auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit da ist, dass es regnen wird. Also ich tendiere eher dazu, dass es ein Schlechtwetter-Roubaix wird. Vielleicht nicht so ganz so wie das Roubaix von 2021, aber doch wird auf jeden Fall es eher schlammig als staubig werden.
Mhm. Und das würde jetzt, also wenn man sich so mal anguckt, ne, wie die berühmte Übersicht Top Competitors, ist Mathieu van der Poel natürlich jetzt derjenige, wenn man Sterne vergeben müsste, wahrscheinlich derjenige mit den 5 Sternen. Ne, und danach.
Also ich sag mal so, der würde natürlich noch mehr davon profitieren, wenn es regnen würde,
ja,
weil er da seine, sag ich mal, technischen Fähigkeiten als Crosser dann noch viel mehr zum Gelten kommen, was man jetzt am Wochenende auch bei der Flandern-Rundfahrt gesehen hat. Da ist er natürlich, hat er große Vorteile gegenüber den anderen. Wenn es trocken ist oder beziehungsweise nicht regnet, dann sieht es natürlich anders aus. Und was man natürlich auch sagen muss, es gibt eigentlich kein Monument, was so, vielleicht Mailand-San Remo noch, was so offen ist, was den Ausgang angeht, wo so viele Faktoren eine Rolle spielen, wie Paris-Roubaix.
Ja, ja, da ist immer alles möglich. Und also ich sag mal so, wir müssten mal gucken, ob Mathieu van der Poel da denn auch schon immer defektfrei durchgekommen ist. Also ich würde deswegen jetzt nicht die ganzen alten Ausgaben noch die ganzen alten Ausgaben nochmal durchgucken. Das erscheint mir dann doch ein bisschen aufwendig, aber vielleicht haben wir unter unseren Hörerinnen und Hörern irgendeinen Die-Hard Mathieu van der Poel-Fan, der das sofort aus dem Ärmel schütteln kann, diese Informationen. Ja, also Defekt, Sturz, alles Sachen, die dort noch mehr oder öfter passieren als woanders. Wer da ohne technische Probleme durchkommt, der hat schon ein kleines Sternchen verdient. Und aber läuft, also wen haben wir denn jetzt so in der engeren Verlosung, sag ich mal?
Interessant ist da ja auch wieder ein Blick auf die Wettquoten. Und da sind auf den Plätzen 1 und 2 zwei Fahrer von Alpecin de Koenig. Wenig verwunderlich, Jasper Philipsen nach Mathieu van der Poel. Der zweite Favorit. Im letzten Jahr war er auch schon ganz vorne dabei. Und muss man jetzt mal sehen. Also ich war verwundert, dass er nicht bei der Flandern-Rundfahrt in der Startliste stand, weil es eigentlich so angekündigt war auch. Weiß nicht, ob es da ein Problem gab. Offensichtlich war es dann doch teamtaktischer Natur, dass man ihn dann lieber für Roubaix sozusagen geschont hat. Und dann, ja, die üblichen Verdächtigen, also Mats Pedersen, interessant dann auch hier bei meinem Wettanbieter, vierter Favorit John Degenkolb. Also
what?
Ja, nach dem Auftritt im letzten Jahr, also Roubaix ist halt nochmal komplett eine andere Nummer als
Flandern. Ja, ist jetzt bei der Flandern-Rundfahrt, war er auch häufiger vorne noch mit dabei, ne, in den größeren Gruppen, also hat sich da auch jetzt nicht komplett hinten versteckt, aber weiß ich nicht, ob ich den jetzt mit, also naja.
Dann Dylan van Baarle, Filippo Ganna, ja gut, der wird nicht fahren.
Was hast du denn da für einen Anbieter? Sag mal, vielleicht ist das vielleicht irgendwelche Hunderennen, wo die ja genauso heißen oder so?
Nee, aber es ist natürlich oft so, dass da dann noch Fahrer drin sind, die dann gar nicht am Start sind. Dann sind wir schon beim Alberto Bettiol und Nils Polit. Also ich glaube halt wirklich ehrlich gesagt, dass Nils Polit da sehr, sehr gute Chancen hat, wenn er defektfrei durchkommt, das Rennen ganz vorne zu beenden.
Ja, ich halte auch, wie gesagt, ne, man tut sich da immer schwer bei Paris-Roubaix was vorherzusagen. Man muss eigentlich immer mit an jeder Aussage so ein kleines Sternchen dranpacken, vorausgesetzt, dass alles technisch einigermaßen einwandfrei läuft. Ne, man muss sogar sagen, ein Platten mit einem gewechselten vom Rad ist da ja fast gehört ja schon zum guten Ton. Wenn du das nicht hast, dann bist du ja nicht gefahren. Aber wenn alles normal läuft, wäre für mich eine Nicht-Top-10-Platzierung schon fast eine Überraschung. Also und Top 5 absolut realistisch. Und so wie er sich bis jetzt in der ganzen Frühjahrskampagne da gezeigt hat, absolut. Also nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich. Würde mich jetzt wundern. Und wer weiß, ne? Also du hast gesagt, er hatte noch nie irgendwie ein größeres Problem. Man stellt sich mal vor, Mathieu van der Poel hat ein technisches Problem und fällt aus, warum auch immer. Ne? Und dann hat so ein Oder sie klauen einfach Alpecin, Deceuninck die ganzen Fahrräder. So, ja, Jasper Philipsen und Van der Poel können beide nicht starten. Ja, dann würde ich Nils Polit.
Beide mit Mavic-Rädern.
Sind das jetzt nicht blaue Shimano-Räder mittlerweile?
Stimmt, ja, da hat sich ja was geändert.
Ja. War ja
was.
Müssen mit den blauen Mavics fahren. Ach, wahrscheinlich würden sie bei Mathieu van der Poel schnell nach Hause fahren und die würden ihm eins von seinen Crossrädern holen und das wird trotzdem noch funktionieren. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, aber
wenn man es so sieht, also es ist halt was anderes, wenn Berge dabei sind bei der Flandern-Rundfahrt oder wenn es nur flach geht, sage ich mal, bei Paris-Roubaix. Und klar, Favoriten weiterhin Alpecin Deceuninck mit Mathieu van der Poel, / Jasper Philipsen dann vielleicht auch, aber die müssen sich da überhaupt nicht hinter verstecken, Lidl Trek oder auch das Team UAE. Und man hat gesehen, jetzt in einem Sprint auch zum Schluss, muss ich auch Nils Polit hinter keinem verstecken.
Nee, absolut nicht. Also ich bin, und wenn sie jetzt, wer fährt für UAE? Tim Wellens wahrscheinlich noch, ne? Tim Wellens, Nils Polit, die beiden als du da vorne drin, wenn sie es gemeinsam in eine Gruppe schaffen, ist das ja auch ein Faktor. Also, ne, und sie sind ja nicht ohne Grund letzte Woche bei der Flandern, vor 2 Tagen bei der Flandern waren sie mit 4 Leuten vorne. Also sie scheinen sehr aufmerksam da zu fahren. Warum soll das da nicht auch nochmal klappen, dass sie da mit 3 Leuten auf einmal in so einer Gruppe? Es ist ja relativ häufig so, dass sich dann da irgendwelche Gruppen langsam nach vorne weg separieren und dann wir auf einmal eine Gruppe von 15 Leuten haben, wo 3 UAE-Fahrer dabei sind. So, und dann muss man halt mal gucken, was so noch passiert auf den letzten 60, 70, 80 Kilometern dann. Also, das wird mit Sicherheit eine knappe Kiste und eine spannende Veranstaltung. Ich hoffe ja, ne? Also ich bin ja hier geografisch zumindest ein bisschen näher dran, dass das wettermäßig, also bei uns ist ja das Wetter ganz gut vorhergesagt für den Sonntag, ich bin ja Samstag geguckt, ich Idiot. Sonntag aber glaube ich auch. Ich hoffe ja immer noch, ne, dass es nicht ganz so schlimm regnet. Aber ich glaube, für die Spannung des Rennens wäre halt ein trockenes Wetter wahrscheinlich auch besser. Ne? Weil das würde Mathieu van der Poel noch ein bisschen von seinem, ja, von dem, was er kann. Also, ne, du weißt, was ich meine. Ich weiß nicht, wie ich es richtig ausdrücken soll. Also es würde ihm nicht, also gutes Wetter würde ihm weniger in die Karten spielen als strömender Regen den ganzen Tag. Das hatten wir auch schon lange nicht mehr, ne? So richtig strömender Regen den ganzen Tag.
Nee, schlimm ist ja eigentlich nur, oder was heißt, wenn es den ganzen Tag regnet, ist es ja eigentlich ganz gut, sage ich mal noch, wenn man das so sagen kann. Ist besser auf jeden Fall, als wenn es die Woche vorher trocken ist und dann erst an dem Tag, als wenn das Rennen ist, anfängt zu regnen, weil dann ist es ja wie Schmierseife.
Ja, und das wollen wir auch nicht. Also das muss ja nicht sein. So, das war's dann, glaube ich, ne? Dann können wir dicht machen. Also heute Montag die Aufnahme. Ich glaube, ich werde es Dienstag oder Mittwoch veröffentlichen. Bedanke mich ganz herzlich bei dir, Thomas, für den schönen Einblick, für dass wir uns hier synchronisieren konnten, dass ich wieder Sachen verstanden habe, dass du mir erklärt hast, warum Pogacar nicht die Tour gewinnen wird und ich sage, warten wir mal ab und warum wir beide Nils Pollitt nächsten Freitag, Sonntag auf dem Podium sehen werden. So, auch nochmal einen raushauen. Ja, auch allen Hörerinnen und Hörern, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung, euer Hören. Habt es, macht es gut, habt eine gute Zeit, fahrt viel Fahrrad und schaut schön Radsport. Tschüss.
Tschüss.